Du Manuel, ich muss dich mal was fragen.
Ja, kein Problem, Sebastian. Was denn?
Ja, genau. Und zwar wollte ich...
Schick einfach eine Mail an quartett@planetitonia.de.
Was? So, sehr witzig. Also, was ich eigentlich sagen
und
wollte...
Und in einer war, der nächsten... in einer der nächsten Folgen beantworten wir dann deine Frage.
Selten so gelacht. Pass auf, jetzt hör zu. Es geht einfach
Lass mal gut sein, Sepp. Der Manuel ist schon total in seiner Rolle. Method Acting nennt er das.
Aber meine Frage wäre echt dringend.
Vielleicht kann ich hier dir helfen. Aber das muss schnell gehen. Ich bin leider etwas knapp dran in der Zeit.
Oh, okay. Ja gut. Also, Michael, pass auf. Wir starten ja gleich mit der Sendung, ja? Und da wollte ich vorher einfach nur noch mal fragen, ob ich denn...
Und damit neigt sich das Video auch schon wieder dem Ende zu.
Was?
Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planetitonia.de, Facebook, YouTube.
Das kann doch nicht wahr sein.
Alter, was ist denn hier schon wieder los?
Gordon, du glaubst es einfach nicht. Die Bein macht mich echt wahnsinnig.
Ja, war ja klar. Wenn ich mal eine Folge nicht dabei bin, gehen sofort die inneren Nerds mit ihnen durch.
Nerds ist gut, die antworten mir ja nicht einmal. Ich will sie was fragen und die hauen einfach nur Catchphrases raus.
Ja, ist ja schon gut. Jetzt beruhig dich mal. Ich bin jetzt ja da.
Ja, ein Glück, Gordon.
Also, was wolltest du denn jetzt überhaupt Wichtiges wissen?
Okay, ist auch ganz simpel. In der heutigen Sendung haben wir nämlich eine von vielen Hörerfragen dabei. Da geht es genau darum, aber damit ich die beantworten kann, muss ich unbedingt wissen...
Kein Wort mehr. Ich weiß genau, was du wissen willst.
Ja?
Ja, ist doch offensichtlich.
Ja, und?
Pass gut auf. Der Film kommt nie.
Das hemanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de.
Hat Skeletor Zauberkräfte?
War Origins oder 2000X wichtiger?
Und auf welchen Geräten haben wir gedaddelt?
So viele Fragen und noch mehr beantworten wir heute in Ausgabe 249 des hemanischen Quartetts. Und wer sich fragt, was sind das für Typen, die diese Fragen beantworten, ganz klar... Ich bin der Manuel und bei mir sind der Sebastian, der Michael und der Gordon. Hallo, schön, dass wir hier wieder alle zusammenkommen.
Ja,
hallo.
Hallo.
Ja, natürlich auch ein herzliches Willkommen an all unsere Zuschauer und natürlich auch an unsere Zuhörer. Ausgabe 249 ist heute am Start und unser aufmerksamer Zuschauer und vielleicht auch sogar der Zuhörer wird bemerken, heute ist vielleicht ein bisschen was anderes, Sepp. Was ist denn hier los?
Ich weiß es nicht. Ich habe mein Kopftuch nicht auf, sondern meine Mütze, wie sonst auch. Ach ja, stimmt. Wir sind ja heute gar nicht im Livestream live dabei, sondern wir haben eine Folge vorab aufgezeichnet mal wieder. Ja, und woran liegt es? Wir hatten keinen Bock am Freitagabend. Wir hätten Bock gehabt, aber wir sind einfach anderweitig verhindert. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir treffen uns an dem Abend, an dem wir vorab zusammen uns treffen können. Dann nehmen wir auf. Damit Freitagabend dann doch wieder die Folge da ist und wir nicht länger pausieren müssen.
Ganz genau so ist es.
Da oben steht doch noch live.
Oh nein!
Oh mein Gott, was ist hier los? Ein Fehler in der Matrix. Wo steht der live?
So, ich sehe gar nichts. Jetzt passt es wieder. Jetzt passt wieder.
Zum Glück. Raus aus der Metaebene.
Meine Güte. Jungs, das war echt knapp. Meine Güte.
Oh ja.
Aber vielen Dank, Gordon. Wir haben die Kurve gekriegt.
Ja, hätten jetzt die Menschheit in 6 Milliarden Jahren, nachdem ja jetzt der Urknall passiert wäre, gemerkt, ja, jetzt wissen wir, warum der Urknall passiert ist. Im Himalischen Quartett haben sie gesagt, guck mal, dafür wollen wir ja nicht verantwortlich sein.
Ja, ja, absolut, absolut. Ganz genau so ist es. Sepp, du hast es gerade schon schön formuliert. Wir sind am Freitagabend, wo jetzt diese Sendung jetzt hier ausgestrahlt wird, anderweitig verhindert. Wir können es ja beim Namen nennen. Wahrscheinlich sind wir auf irgendeiner Insel in der Nordsee oder sonst irgendwo unterwegs und lassen uns da das Leben, genießen das Leben. Oder, Gordon, kann das sein?
Ja, mit Sicherheit.
Ja, mit Sicherheit, so wird es sein.
Nein, aber Gordon kann das Leben ja genießen, nachdem es mittlerweile auch auf Sylt schon 30 Grad hat.
Ja. Meine Güte, was ist denn da los, sage mal. Jetzt sag nicht, euer ganzer Schnee ist schon geschmolzen.
Ja, nee, das tatsächlich nicht, aber wir haben, also heute hatten wir dann tatsächlich nur noch 20 Grad, ja, auch das gibt's. Bei uns kühlt das dann auch mal irgendwie an einem Tag um 10 Grad wieder ab, weil es heute Nacht geregnet hat und dann, also Luft geht hier ja irgendwie immer, ne? Wir haben ja immer einen Wind, aber also so 30 Grad ist auch dann schon hier für hier echt eine Ansage. Ich glaube, das heißeste, was hier je gemessen wurde, waren 32 Grad. Also von daher ist das schon das obere Limit dann.
Ja, finde ich krass. Entschuldigung, Gordon, du hast uns sogar ein Foto geschickt vom Strand. Ich glaube vom Sonntag und ich war sehr überrascht. Es war so gut wie gar nichts los. Ich hätte jetzt genau das Gegenteil erwartet, tatsächlich.
Ja, ich war nicht am Hauptstrand. Ne? Das muss man auch fairerweise sagen. Also wenn man hier natürlich im Westerland am Hauptstrand ist, dann ist natürlich auch bis um, keine Ahnung, 1 Uhr nachts noch viel los. Also geht so, ne? Aber du weißt ja, wie Touris so sind. Touris sind ja generell immer unzufrieden. Das ist ja deren Job. Ne? Wenn man dann ankommt, dann ist es halt, heute ist aber bewölkt, das ist aber blöd. Nächsten Tag hast du halt Bombenwetter. Ist aber heiß heute.
Ja. Das ist aber blöd.
Ja, weil knallhart für euch, ne? Also wenn das eure Probleme sind. So, und das haben wir natürlich regelmäßig. Also wir haben wirklich regelmäßig Leute, die am Strand sitzen, sobald mal ein bisschen Wolke aufzieht, gehen die sofort weg, ne?
It's freezing in here.
So, das sind natürlich alles so Sachen, wo ich dann denke, mein Gott, Leute, ey, es ist gerade 2 Grad kälter geworden und wir hatten vorher nicht nur 9. Also, das ist halt auch, aber, ja. Ich war ein bisschen weiter außen, tatsächlich ein bisschen weiter höher in den Norden, da ist der Strand dann abends eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen leerer. Das ist eigentlich ganz angenehm, wenn man mal seine Ruhe haben will.
Ach, wunderbar. Dem Gordon geht's halt gut. Der ist am Strand auf Sylt. Andere sind an der Isar und grillen. Die nächsten hocken zu Hause am Pool. Ach, was weiß ich. Naja, wir haben
eine. Konstruiert eine Fantasiewelt.
Absolut.
dabei sitzen wir alle nur in unseren Toy Rooms, während die anderen am Strand sind.
Ja, genau so
ist es. Bei der Bullenhitze ist es ganz angenehm, mal in einem Raum zu sitzen, der nicht 25 bis 30 Grad war.
Das stimmt. Absolut, absolut. So, kommen wir zur Sendung. Sepp, bevor ich dich jetzt frage, was wir heute in der Sendung haben, weiß ich, was wir in den letzten Sendungen nicht hatten. Und das waren Hörerfragen. Die sind, glaube ich, immer zu kurz gekommen. Wie sieht's heute damit aus?
Ja, heute machen wir auch eine Pause und nehmen uns spontane Princess of Power Hörspielfolge vor.
Yeah, Gordon! Yes. Surprise!
Das ist die Überraschung. Ja, also durch gnadenlose Überstimmung durch eine Person machen wir doch kein Princess of Power Hörspiel, sondern ja, große Überraschung für euch, liebe Hörer und Zuschauer. Wir machen heute eine Hörerfragen-Extra-Folge vor unserer 250. Dem übrigens während der San Diego Comic-Con laufen wird. Psst, merken, ja. Wir müssen einfach tierisch aufholen und so kommen wir mal ein bisschen dazu, uns ein paar Fragen auch näher zu widmen, bevor Mattei wieder die News rauskloppt wie irre.
Ganz genau. In quasi wenigen Tagen, also von dem Zeitpunkt aus, wo die Sendung online gegangen ist, sind es wirklich nur noch 7 Tage bis zur San Diego Comic Con und wird schon wieder sicherlich sehr, sehr spannend werden, was uns dort alles erwartet. Und du hast es gerade schon gesagt, wir werden live sein. Und der Mattel-Panel ist, glaube ich, tatsächlich zur DHQ Primetime. Also Gordon, schöne Grüße dann auch an Mattel. Du hast das ja, glaube ich, geregelt, dass der Panel genau zur DHQ-Zeit dann stattfindet, ne?
Natürlich,
ja klar. Ja, super, hat geklappt, vielen Dank. Und Ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird sensationell. Lass mich ganz kurz überlegen. 21. Juli, sage ich es jetzt gerade richtig.
Ja.
Der Tag ab 21 Uhr sind wir für euch live und sprechen über die Enthüllungen der San Diego Comic-Con.
Man wird sowieso ganz lustig, das Panel findet um 21.30 Uhr statt. Später nach Mitternacht unserer Zeit findet auch noch da ein weiteres Panel statt, nämlich zu den, ich nenne es mal, Animationsserien. Ich glaube nicht, dass wir so lange noch machen werden, aber man weiß es ja nicht. Aber wenn es so läuft wie letztes Mal, dann werden wir wahrscheinlich nicht bis zum Panel warten müssen, um sehr viele Sachen zu sehen, sondern können dann sofort um 21 Uhr losstarten und sagen, oh mein Gott, endlich gibt es Dragster auf Nightstalker von Masterverse und Wondo. Keine Ahnung, was da passiert, aber wir freuen uns drauf und wir hoffen, dass wir auch dabei sein werden.
So, dann würde ich sagen, widmen wir uns endlich mal wieder Hörerfragen. So, tatsächlich schaue ich hier in unser Skript und der Sepp hat fleißig Fragen eingesammelt, die ihr uns geschickt habt an quartett@planetetonia.de. Und den widmen wir uns jetzt mal nach und nach. Kommen wir direkt zur ersten Frage. Hallo DHQ, habt ihr eine Erklärung dafür, warum es in den 80ern kein eigenes Computerspiel zu Webster gegeben hat? Macht weiter so. Viele Grüße. Lea Kim. Scheint ein Nickname zu sein. Michael, das weißt du bestimmt.
Ja, ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel, warum es da kein Computerspiel dazu gab, weil es ist eigentlich der Hauptcharakter der ganzen Serie und vielleicht wissen ja die anderen mehr. Die Frage ist gestellt, aber ich habe sie auch schon häufig gefragt.
Lea. Jetzt check ich's, wenn du das rückwärts liest mit Viregam, dann heißt das Michael.
Von wem kommt die wohl, die Frage? Keine Ahnung. Aber es ist eine gute Frage, definitiv.
Okay.
Deswegen hast du mir gestern eine WhatsApp geschrieben, dass du deinen Namen umgedreht hast.
Mann, oh Mann, oh Mann. Sepp, wir müssen an den E-Mail-Filter, glaube ich, etwas verändern. Ja. Also
Blockier mal Michael dafür. Aber es ist lustig, dass dein Name rückwärts ein weiblicher Doppelname Lea Kim ist.
Oh.
Oh.
Das ist die He-Man 21-Version von Michael. Das ist es.
Ja. Also. Okay, also jetzt aber ernsthaft hier. Meine Güte, wir machen heute keine Späße.
Halbe Folge schon rum.
Ja, genau. Ja. Großartig. Ich habe noch nicht eine Frage beantwortet.
Wartet auf meine nächsten.
Da merkt ihr mal, liebe Hörer, wie das bei uns mittlerweile läuft, wenn wir nicht live sind und durch das Live-Publikum noch irgendwie in Zaum gehalten werden. Oh Gott.
So, jetzt aber aufhören zu lachen. Jetzt geht's los. Niki aka Stratos 17 schreibt: Hallo liebes DRQ-Team, wie immer großes Lob für euren super Podcast, macht weiter so, vielen Dank. Hat Skeletor eigentlich auch irgendwelche Zauberkräfte? Für einen Herr des Bösen müsste er doch eigentlich irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben, oder? Dachte, dass sein Widerstab auch irgendwelche Kräfte ähnlich wie He-Mans Zauberschwert hat. Vielleicht wisst ihr ja mehr als ich, wovon ich ausgehe. Lach. In Klammern. Viele liebe Grüße vom Niki. Sepp.
Ja, erst einmal, Niki, vielen Dank für das liebe Lob. Hören wir immer wieder gerne, freut uns jedes Mal aufs Neue. Deine Frage ist tatsächlich ein bisschen vielschichtig gestellt. Erst einmal, was den Widerstab von Skeletor betrifft, ja, der hat Zauberkräfte verschiedenster Art. Meistens kann er irgendwelche magischen Strahlen ausschicken. Im alten 80er-Jahre-Cartoon von Filmation hat er auch hinten so eine Kristallkugel, wo Skeletor dann im Grunde weit entfernte Sachen mitgucken konnte. Ob die Kräfte aus dem Stab herauskamen oder von Skeletor, das wurde damals nicht enthüllt. Bei der He-Man 21-Serie, wo ja alle sich verwandeln können, da ist der Stab tatsächlich das böse Gegenstück zu He-Mans Zauberschwert. Mit diesem Stab kann Keldor sich in Skeletor verwandeln und das ist dort noch am ausgefeiltesten. Es gibt eine andere Story in den Comics zur Revelation-Serie. Dort wurde ein mögliches Origin von Skeletor erzählt, wo er dann auf einem fernen Planeten war und sein Volk wurde dort von irgendwelchen Viechern unterdrückt, wo er dann eines getötet hat und hat aus dessen Schädel den Stab gemacht. Und es gibt da diverse Ideen über den Stab. Aber in der Regel, ja, er hat magische Kräfte. Und was Skeletor selber betrifft, das hängt auch ganz von den Äras ab, von denen man spricht. Ich habe jetzt schon mal gesagt, es gibt Revolution oder Revelation, es gibt Demon 21, Filmation Cartoon, die Vor-Filmation-Ära, die 2000X-Ära und so weiter. Es gibt ganz verschiedene Versionen. In unseren deutschen Hörspielen zum Beispiel hat man ja bei Skeletor wirklich nie großartig was an magischen Kräften festgestellt. Auch wenn er Hexenmeister hieß, hat er eigentlich die meiste Zeit eher in seinem Chemielabor verbracht. Also war dann doch nicht irgendwie mit großen Zauberbüchern irgendwie zugange, sondern hat tatsächlich eher Bücher oder Artefakte, die schon magisch waren, genutzt für sich. Aber ansonsten gab es in den späteren Zeiten, gerade im Filmation-Cartoon, durchaus magische Kräfte bei Skeletor. Es war meistens so in der Anfangszeit, auf der auch die Hörspiele irgendwo basiert haben, dass er da einfach schlichtweg ein außerirdischer Warlord war, könnte man so sagen, der vielleicht irgendwas zusammengebrodelt hat. Aber ab dem Filmation-Cartoon war es eigentlich dann schon immer ziemlich etabliert, dass Skeletor magische Kräfte verschiedenster Natur hat, mit Hilfsmitteln, mal ohne Hilfsmittel, je nach Canon.
Genau, du hast im Prinzip schon eigentlich die perfekte Antwort darauf gegeben. Könnte ein Eintrag aus dem Character Guide sein.
Wer da wohl mitgeschrieben hat.
Oh. aber ich kannte, mir ist das auch so größtenteils in Erinnerung, dass meist die Magie über den Witterstab eben kanalisiert wird, sei es 2000X, Revelation, Filmation und so weiter, dass der immer dann auch dieses Aufleuchten hatte oder Aufflackern und dann die Energiestrahlen kamen. Und wie gesagt, den Rest hast du ja im Prinzip schon ausführlichst erwähnt, da habe ich eigentlich gar nicht mehr viel zu ergänzen.
Wollen wir He-Man 21 auch ansprechen? Da hat ja Skeletor dann sogar
die Macht.
Ach so, okay. Ja. Tatsächlich, dann war ich wieder geistig abwesend hier und habe mich auf mein Thermometer hier konzentriert.
Du warst schon mental in der nächsten Frage, wobei der Michael hier auch massives Understatement betreibt, weil wenn du das ganz genau wissen willst, lieber Niki, dann guck mal in die vielen Versionen von Skeletor rein. Das Video, was der Michael gemacht hat, da merkt man einiges an Unterschieden zwischen den verschiedenen Äras und Medien.
Genau, und wo natürlich gerade der Michael schon selber so eine Frage eingesendet hat, ist es jetzt natürlich ein User, der Stratos17 heißt und zufällig den gleichen Namen hat wie der Besitzer vom Webstore. Der kann die nur eingesendet haben.
Super, jetzt geht's schon los. Das heißt, wir machen nur Pseudo-Fragen.
Oh Mann.
Schnell zur nächsten Frage.
Ja, absolut, machen wir es. Und zwar kommt die von Martin. Mein Bruder heißt Martin.
Ja. Das war doch der aus dem Sonderhörspiel da.
Ja, der war ja dabei, genau. Das war mein Bruder. Okay, naja, ist sicherlich ein anderer Martin.
Einmal mal bei der Sache.
Ja, was ist denn hier los? Sag mal. Also, der Martin möchte wissen, wie viel Zeit ist in Moto Revelation seit He-Man und Skeletors Tod bis zur Folge 2 vergangen? Michael.
Ich kann es jetzt nicht genau in Jahreszahlen beziffern. Ich weiß nicht, ob das erwähnt wurde. Ich glaube eigentlich nicht. Aber man kann davon ausgehen, da die Charaktere alle möglichen Kampfspuren haben nach der großen Schlacht, da Teela alleine unterwegs ist, zusammen mit Andra sich abgewandt hat, da die Techno-Sekte hochgekommen ist, Triclops, da der Anführer ist und die. Sepp hält die Figur gerade rein. Übrigens großartig, die Figur bei Masterverse, meiner Meinung nach.
Der Technosekten-Triklops, ja.
Genau, der Anführer ist. Und die sind ja doch schon ziemlich scheinend etabliert zu sein. Die Magie ist größtenteils verschwunden. Man sieht Man-at-Arms in seiner alternden Form zusammen mit Orko, der sehr, sehr gebrechlich ist, weil eben die Magie fehlt. Deshalb kann man, denke ich, davon ausgehen, dass es ein paar Jahre sind, aber meines Wissens gab es da keine konkrete Zeitangabe dazu, außer ich habe was übersehen.
Nee, gab es nicht. Selbst im He-Man Fandom Wiki, die ja mittlerweile schon alle möglichen Backgrounds dazu rausgesucht haben, steht nur Some Time Has Passed. Also können wir davon ausgehen, so 1 bis 2 Jahre vielleicht. Es muss ja, braucht ja auch ein bisschen Zeit, ne, bis sich überhaupt da irgendwie so eine Sekte und sowas bilden kann. Sie musste erstmal Andra kennenlernen und so. Das passiert wahrscheinlich nicht alles in 4 Wochen. Also von daher, die haben ja auch offensichtlich, so wie sie zumindest miteinander interagieren, haben sie auch schon eine gewisse Zeit miteinander verbracht. Also kann man schon davon ausgehen, dass mindestens 1 Jahr ins Land gezogen ist, wenn nicht mehr.
Ja, würde ich auch so sehen.
Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage, und zwar von Hilmar. Und der Hilmar schreibt: Hallo, liebes Quartett. Ich bin tatsächlich noch nicht so lange dabei, muss aber sagen, dass ich euer Input grandios finde. Da ich Gordon bei seinen Playthroughs vom C64er beobachtet und teilweise mitgelitten habe. Herrlich.
Das Roleplay-Game war toll, ja. Das Spiel, wow.
Habe ich mich gefragt, welche Computer und Spielkonsolen habt ihr in eurer Kindheit und Jugend oder auch jetzt im Erwachsenenalter besessen? Vielen Dank für euer Schaffen. Gordon, das ist die Frage für dich.
Ja, also vielleicht einmal vorweg. Tatsächlich gespielt habe ich, glaube ich, bis auf den Turbo Duo und den 3DO alles, was es in Deutschland gab. Also wir hatten wirklich alle möglichen Sachen, und dadurch, dass immer irgendwie hier auf der Insel immer wieder Leute waren, die noch andere Konsolen, andere Computer hatten und so weiter und so fort, habe ich, glaube ich, an jedem PC, an jeder Form von Spielekonsole zumindest mal gedaddelt. Tatsächlich selber besessen. Also meine allererste Konsole war der Atari 2600.
Hey!
Tito!
Damit, genau, damit ging's halt los, und damals, hatte jemand von euch das Masters of the Universe Game für ein Atari? Nee, ne?
Nein.
Ich hatte das auch nicht.
Ich hatte aber E.T.
Geil. Hast du immer noch?
Ja, hab ich.
Ja, geil, ja, sehr gut. Das finde ich stark. So, ja, ich habe ja meine Dinger irgendwann mal alle verkauft da auf dem Flohmarkt und so, ne? Oder ich glaube, ich habe das Nachbar als Junge oder so verkauft, da habe ich dann 80 Mark für bekommen. Eigentlich spöttischer Preis, wenn man es mit heutigen Sachen vergleicht. Hatte mal von einem Kumpel Superman ausgeliehen und so. Ja, und dann ging es weiter mit Heimcomputern, wenn man es denn so nennen will. Ne? Also so C16 plus 4 hatte ich dann irgendwie von meinem Cousin übernommen. Ich habe einen Atari 800 XL gehabt. Und dann kam bei mir tatsächlich schon die große Zeit mit dem Amiga 500, den ich auch bis heute immer noch habe und den ich auch unglaublich wertgeschätzt habe, weil ich einfach fand, dass der Amiga halt unglaublich gute Musik und sowas davon getragen hat. Ja, und dann ging es einfach irgendwann los mit, ich glaube, meine nächste Konsole ist so Super Nintendo, Mega Drive. Das habe ich alles nur bei Kumpels gespielt immer. Die habe ich selber nicht besessen. Bei mir ging es dann tatsächlich weiter mit dem Sega Saturn. Und den habe ich dann wiederum verkauft, um mir eine PlayStation 1 zu holen. Dann nach der PlayStation 1 habe ich mir den Neo Geo CD geholt, den Neo Geo Pocket, den N64, Dreamcast von Sega, PlayStation 2, PlayStation 4, PlayStation 5 und ja, ich vergesse jetzt bestimmt noch irgendwas. So, ich hatte auch mal so Mini-Handhelds, die aber von irgendwelchen losen Markenprodukten waren. Also das waren keine wirklichen großen Namen. Also das waren, glaube ich, so die Konsolen, die ich selber will. Ach ja, ein NES habe ich auch noch am Dachboden stehen. Ich habe mal einen von eBay gekauft. Und dann habe ich den wieder verkauft und dann habe ich wieder einen geschenkt bekommen. Ich habe auch mittlerweile einen Gameboy im Schrank liegen. Ich weiß nicht, woher der kommt. Er ist einfach da. So, auch mit Games. So, keine Ahnung, aber ich glaube.
Ja, dann schick mal zu mir.
Ja, ein Kumpel von mir hat irgendwann mal sein ganzes Zimmer ausgemistet und hat, glaube ich, gesagt, ja, wenn es keiner von euch will, schmeiß es weg. Und es kann sein, dass ich dann dabei in diesen Karton reingegriffen habe und mal ein paar Sachen in den Schrank gelegt habe, wo ich mir dachte, naja, vielleicht kann man damit noch ein bisschen was machen irgendwie. Und ja, das ist es eigentlich soweit. Also ich glaube, wir können jetzt natürlich noch unendlich ins Detail gehen, aber vielleicht macht man darüber mal eine eigene Ausgabe, dass wir irgendwie gucken, welche Games uns da vielleicht auch besonders geprägt haben oder so. Also das würde ich, glaube ich, sogar noch viel interessanter finden.
Ich glaube tatsächlich, dass dir dein Kumpel Ken jetzt gleich eine WhatsApp schreibt und sagt, ah, du hast meinen Gameboy, den suche ich schon.
Ja, das ist unwahrscheinlich. Ich glaube, er hatte gar keinen. Aber Ken zum Beispiel ist einer von den Jungs, wo ich früher halt immer auch Super Nintendo und so gespielt habe. Er hat auch den Super Nintendo immer noch. Ach ja, und ich hab eine Raspberry Pi habe ich mittlerweile auch. Also so eine Emulationsgeschichte da, dass man die alten Automaten nochmal spielen kann und so. Wobei, ja, das ist immer ein bisschen zwiespältig. Also ich finde, es emuliert zwar die Games, aber es hat nicht immer dasselbe Feeling, was man teilweise auch damals hatte. So, und es ist auch immer noch was anderes, wenn man die Sachen wirklich an einem Arcade-Automaten spielt.
Ja, also ich bin tatsächlich beeindruckt und verblüfft, was für Konsolen du alles hattest oder Spielapparate dann alles hattest, auch mit dem Amiga 500 und so weiter. Da war es bei mir in meiner Jugend tatsächlich ein bisschen dünner. Also ich erinnere mich natürlich an den Atari 2600, den hat mein Vater relativ früh gekauft. 83, kann das sein? Also ja. War schon relativ früh und war natürlich damals High-End, mit den Spielen und so weiter. Und
dann hast du aber den noch mit der Holzverkleidung.
Ja, ich habe Holzverkleidung, eine dunkle Holzverkleidung.
Weil ich hatte nämlich den komplett schwarz-silbernen.
Nee, das war die zweite
Variante.
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den mit Holz habe. Und hatte dann natürlich klassische Spiele, Pac-Man dabei, E.T. habe ich gerade gesagt, Spider-Man habe ich sehr, sehr gerne gespielt, wo man dieses Hochhaus hochklettern muss. Das hat mich begeistert und ich erinnere mich sogar, dass ich die Grafik damals unfassbar gut fand. Naja. Damals halt, aber ja, dann hast du noch dieses Donkey Kong Spiel gehabt und den Reactor war es ein Spiel, was ich da auch noch gespielt habe. Aber mit Spielkonsolen war es das tatsächlich durch meinen Vater, der ist auch in der EDV tätig, so wie ich, haben wir dann den ersten Computer, sagen wir es mal so, bekommen. Der Computer heißt Schneider CPC 6128. Den haben wir damals geholt, war ja unfassbar teuer, noch mit einer Datasette nebendran, also keine Kassette tatsächlich, sondern schon, die aussieht wie diese normalen Disketten, wie man sie in den 90ern genutzt hat. Und da hast du dann natürlich dann auch deine Spiele mitgespielt. Und dann kam relativ schnell der erste PC, der tatsächliche 386er, wo du dann entsprechend mitgespielt hast. Und dann nach meiner He-Man-Zeit tatsächlich habe ich mir einen Gameboy gekauft, Tetris, und hat man da natürlich in der Schule gespielt wie verrückt. Aber das war es dann tatsächlich schon. Und irgendwann eines Tages auf einem Recyclinghof, ich habe Müll weggebracht, sehe ich in der Elektroschrotttonne ein N64. Und da dachte ich, oh, der sieht ja gut aus. Ich nehme es mal mit und habe den mitgenommen. Und tatsächlich, der funktioniert wie eine Eins. Ich weiß nicht, warum er weggeworfen wurde. Und seitdem habe ich dann so ein N64. Ich habe damit ein bisschen gezockt. Haben dann später für die Kinder dann eine Wii noch geholt. Haben damit dann noch ein bisschen gespielt. Und dann war es für mich persönlich vorbei. Aber meine Kinder natürlich dann mit PlayStation 1, 2, 3, 4 das ganze Ding dann durch. Und aber das waren so eigentlich so meine Konsolen, Computerzeug, das ich dann damals hatte. Ein Amiga 500 wollte ich immer gerne haben, hat einen Kumpel gehabt, absolut korrekt geworden. Der Sound damals war bahnbrechend. Da konnte ein Schneider CPC überhaupt nicht mithalten und ein Computer sowieso nicht. Und von daher waren das schon ziemlich geile Spiele damals.
Ja, bei mir war es nicht so eine große Masse an Spielkonsolen etc. wie bei anderen. Ich habe gerade noch mir überlegt, eigentlich müsste ich sogar noch was vor dem Atari 2600 und ich hatte auch die Plastikversion, wie Gordon sagen. Allerdings war das nicht meins, sondern streng genommen das von meinem Vater, nämlich Pong.
Ja.
Das hat er tatsächlich da gehabt und war mir damals natürlich nicht klar, was es ist und habe damals schon gedacht, was ist das für ein vorsintflutiges Ding? Oh, das haben sie bestimmt in der Renaissance gespielt. ich weiß nicht, was ein kleines Kind gedacht hat. Nee. Also Atari 2600, damit habe ich angefangen. Ich werde nie vergessen, wie lange ich Chamber of Fear gespielt habe, nur damit es dann wieder von vorne gestartet hat, nachdem man bei Z durch war. Das Scheißspiel. Egal, wir machen da mal eine Sonderfolge zu, definitiv. Aber danach war ich eigentlich total Nintendo geprägt. Hab natürlich bei anderen auch Sega Mega Drive oder und sowas gespielt. Auch das Lynx, das wurde bei uns im Supermarkt nonstop gedaddelt in der Schulpause. Und ich habe aber tatsächlich den Game Boy als erste Nintendo-Konsole dann bekommen. Oder Handheld war es ja zu Weihnachten. Mhm. Legendär Tetris und Super Mario Land, großartig. Und das NES habe ich mal von einem Kumpel ausgeliehen gehabt, um Super Mario Bros. 3 zu spielen. Ich musste es aber am nächsten Tag zurückgeben und habe die ganze Nacht Super Mario Bros. 3 durchgezockt, bis ich Bowser geschlagen habe und dann das Ding zurückgegeben. Aber ansonsten war ich der totale Super Nintendo-Guy. Ich habe das dann damals ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, aber müsste auch 92 gewesen sein oder noch früher, an Ostern bekommen und ewig lang durchgespielt, bis ich dann irgendwann als letztes nur noch Yoshi's Island innerhalb von 24 Stunden durchgespielt hatte und gemerkt habe, okay, die Konsole ist für mich jetzt durch. Da war dann gerade das N64 draußen, das habe ich aber richtig scheiße von den Grafiken gefunden. Ich kann es leider nicht anders sagen. Das war für mich irgendwie so, oh, was ist das denn für ein Zeug? Und bin deswegen da nicht mehr eingestiegen, habe dann beim Kumpel öfter mal PlayStation gezockt, aber auch da fand ich die Grafiken ehrlich gesagt nicht so doll. Nachdem ich Resident Evil angefangen habe und fünfmal hintereinander nach 2 Minuten schon tot war, habe ich gesagt, nicht meins, bin auf den PC übergeschweift. Ich kann euch auch gar nicht sagen, was es für ein PC war. Ich habe Amiga und sowas nur bei anderen kennengelernt, C64. Ich selber hatte halt irgendeinen PC mit Windows 95 drauf. Und ab da wurde dort alles gespielt, von Duke Nukem über Tomb Raider bis Schlag mich tot und LAN Sessions etc. Und deswegen habe ich tatsächlich die ganzen PlayStation-Sachen auch nie mitgekriegt. Das ging alles schlichtweg über den Computer, bis ich dann generell das Interesse verloren habe. Ich habe dann Anfang der 2000er noch ein Game Boy Advance gekauft, um Castlevania Circle of the Moon zu spielen. Und das war auch viele Jahre das einzige Game, das ich auf dem gespielt habe, weil danach hatte ich einfach keine Kohle für irgendwas. Außer Masters Toys natürlich. Und irgendwann in der großen Wii-Zeit habe ich dann eine Nintendo Wii mal günstig gekauft. Und das war dann tatsächlich, so wie es ja auch dann war, die Familienkonsole. Mittlerweile ist dann eine Wii U reingekommen, die hat mein Sohn unbedingt gewollt. Dann hat der eine PlayStation 4 mal gewollt und so. Die sind reingekommen, aber ich habe tatsächlich seit der Wii nicht mehr für mich selbst eine neue Konsole gekauft und auch am Computer dattel ich jetzt nicht wirklich rum. Auf der PlayStation 4 ab und zu vielleicht mal ein bisschen was, aber auch das ist schon länger her, weil irgendwo muss die Zeit daherkommen, um sowas wie diesen Podcast zu machen.
Richtig. Das stimmt. Jetzt bin ich gespannt, Michael, wie war das bei dir?
Vieles war ähnlich wie bei euch. Muss ich ihm selbst zustimmen. Wir hatten als allererstes dieses Pong-Spiel mit diesen 2 Drehknöpfen. Kumpels von mir hatten auch immer viele Computer oder Konsolen. Anfangs Computer. Einer hatte immer einen C64, danach einen Amiga 500. Die beiden wollte ich immer haben. Also erst den C64, dann Amiga 500. Gab's nie, weil die waren ja wirklich sehr, sehr teuer. Und ich habe dann auch einen Schneider CPC bekommen. Allerdings mit Kassette. Und das war halt so räudig, wenn man da irgendwie 20 Minuten wartet, dass dieses Game lädt. Und dann war es so mies, dieses Spiel. Aber irgendwie haben wir den halt gebraucht günstig bekommen. Ich hatte dann noch die kennt ihr sicher auch, diese ganzen kleinen LCD-Spiele zum Aufklappen. Donkey Kong und so. Die hatte ich noch haufenweise.
Electronics und so ein Scheiß,
ja. Genau. Und es gab das hatten auch viele, das war so einen kleinen Kasten, da war so ein Bildschirm eingebaut und so ein kleines Lenkrad, glaube ich, das war rot und schwarz und da konnte man dann so fahren und ausweichen.
Genau.
Das hatten auch extrem viele damals.
Ja, hatte ich auch.
Ja. Genau. Du hast da, glaube ich, sogar noch so eine kleine Gangschaltung an der Seite.
Ja, genau.
Ja,
und das hatten wir damals. Freunde hatten viel verschiedene Sachen. Ich habe auch viel gezockt, Mega Drive und so weiter. Aber das habe ich ja schon öfters erzählt, als ich meine Masters Toys verkauft habe, dann haben wir einen Gameboy gekauft, wie viele andere auch. Dann als nächstes kam dann das Super Nintendo. Da habe ich bisher immer noch meine größte Leistung vollbracht, Spiele technisch auf dem Super Nintendo, weil da habe ich mich entscheiden müssen, was kaufe ich mir für Spiele, und die waren ja auch unfassbar teuer irgendwie, glaube ich 120, 130 Mark damals. Ja. Und die Entscheidung ist zwischen Super Tennis und Super Goals and Ghosts gefallen. Und dann habe ich mich für Super Ghosts and Ghosts entschieden, habe das vormittags gekauft, am Stück durchgespielt und am gleichen Tag noch, eben, das war meine größte Leistung, dann am gleichen Tag nochmal wieder zurückgebracht und mich doch fürs Tennis entschieden, weil ich mir dachte, weil da der Spielspaß länger ist, weil das kann man ja immer wieder spielen und kann man mit anderen spielen.
Ich stelle mir vor, wie er reinkommt. Ja, Super Ghosts and Ghosts ist mir zu einfach.
Und das war ja wirklich schwer.
Das ist nicht einfach, das Game. Also.
Ja, aber ich glaube, um es eigentlich wirklich durchzuspielen, musste man ja zweimal durchlaufen. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe es halt einmal durchgespielt und habe gedacht, jetzt habe ich alles gesehen. Die Grafik war sensationell. Mir ging es dann auch so wie dir, Sepp. Ich hatte dann noch ein Nintendo 64 und da fand ich die Grafik auch eher mies. Also diese 2D-Grafik hat mir einfach viel besser gefallen. Und dann war bei mir so konsolenmäßig erstmal eine Zeit lang Schluss eigentlich. Und Freunde hatten dann nur PS1, PS2, Dreamcast auch. War eine super Konsole, finde ich. Die habe ich mir dann später auch nochmal gekauft. Und ich persönlich bin dann wieder eingestiegen mit einer PlayStation 3. Ich habe aber auch nicht so wahnsinnig viel dann mehr gezockt, also es hielt sich in Grenzen. Und dann diese ganzen Mini-Retro-Konsolen wie Neo Geo und Super Nintendo, normale NES Mini, Mega Drive Mini, die habe ich wirklich auch noch alle daheim, spiele ich aber relativ selten. Und auch so eine Retro-Konsole, natürlich sind da nur Spiele drauf, die ich auch als Konsole besitze.
Nein.
Die finde ich ganz amüsant, mal immer mal wieder reinzuspielen. Da fällt manchmal echt auf, wie schwer diese Spiele einfach damals waren. Unfassbar. Und bei den neuen Spielen PS3 und so weiter, jetzt wird es bei PS4, PS5 auch so sein, wenn man da ein paar Mal draufgekriegt, man sofort Hilfen und dann geht's dann weiter. Und bei den alten Spielen wieder von vorne. Das war so bitter teilweise.
Bei God of War gab's das. Und wenn du irgendwie dreimal am Stück gestorben bist oder so, dann kam nämlich immer dieser Bildschirm und da bin ich noch wütender geworden. Möchten Sie auf einfach umschalten? Und ich so, nee, das möchte ich ja nicht.
Ja. Tatsächlich, was du gesagt hast, Michael, ich habe auch die NES und SNES Classic, die Minikonsolen und auf dem 3DS und so haben meine Kinder dann auch gespielt. Aber auch da, ich habe mir bei den ganzen anderen Spielen dann irgendwie gedacht, boah, wie viel Hilfe damit man mittlerweile kriegt. Ich bin Riesenfan der Metroid-Games, aber wenn ich das heute sehe, was mein Sohn da irgendwie an Möglichkeiten hat, und früher, wenn du halt am Game Boy Metroid 2 gezockt hast und hast nicht gewusst, dass du über einem zerstörten Metallviech als Ball durch die Wand fahren kannst, dann warst du erstmal im Arsch, bis die nächste Nintendo Power dir das enthüllt hat.
Du musstest dir eigentlich die Spiele mehr oder weniger auswendig lernen teilweise, weil sonst ging halt nichts.
Ja, falschen Weg mal irgendwo gemacht hast, dann warst du halt verloren.
Ja, und jetzt alles im Internet nachschauen, die Playthroughs. Was ich noch furchtbar gerne gezockt habe auf PCs damals, waren diese ganzen LucasArts Games wie
waren sehr gut.
Day of the Tentacle, das war großartig damals.
Indiana Jones.
Genau. Ja. Die habe ich super gerne gespielt. Auch die neue, ein bisschen neueren an wie Sam & Max und solche Geschichten. Ja. Die haben einfach tierisch Spaß gemacht.
Die LucasArts Game, die waren allerdings spielerfreundlich. Das heißt, du konntest dir den Weg nicht wirklich endlos verbauen. Das heißt, irgendwann konntest du dann wieder vielleicht ein paar Schritte zurückgehen, aber du konntest mehr oder weniger weitermachen. Bei der Konkurrenz, bei den Sierra Games, da war es ja oft so. Und da warst du tot. Und dann hast du ja, glaube ich, wieder von ganz vorne anfangen müssen, Gordon, oder vom letzten Spielstand, weiß ich nicht mehr so genau.
Speicherstände. Aber das war natürlich blöd, wenn man jetzt keine Ahnung, Police Quest oder ein Leisure Suit Larry oder keine Ahnung, was es da alles gab, King's Quest, Space Quest, wenn man die gespielt hat und vergessen hatte, weil man gerade ganz gut vorangekommen ist so und dann vergessen hatte zu speichern, ja, dann ist natürlich blöd. Dann kannst du nur den letzten Speicherstand nehmen und wenn der vor einer Dreiviertelstunde war, ja, dann bist du halt auch wieder eine Dreiviertelstunde in der Zeit zurückgesetzt. Aber zum Beispiel bei Maniac Mansion konntest du dich auch töten. Wenn du zum Beispiel das Wasser aus dem Pool genommen hast und in die Mikrowelle gestellt hast, dann die Mikrowelle geöffnet hast, sagt der Charakter, radioaktiver Dampf! Und dann stirbst du und da hast einen Grabstein vor der Tür. So, also das kann auch passieren. Der Mikrowelle. Ja, und das Problem ist halt, wenn wir hinterher, ich glaube, am Schluss brauchst du alle drei, ne? Also ich glaube, ganz zum Schluss nur noch zwei, aber für einige Momente brauchst du drei Personen. Und wenn du die eine Person schon relativ am Anfang gekillt hast, ja, dann kamst du auch bei dem nicht mehr weiter. Bei Zack McCracken, das war ja mein persönlicher Favorite, den finde ich ja bis heute noch großartig. Ja. Da gab's, glaube ich, weniger Möglichkeiten. Da gab's nur so ein oder zwei. Wenn du zum Beispiel überhaupt keine Kohle mehr hattest, dann wurde's halt schwierig.
Oder wenn du den Kopierschutz nicht hattest.
Ja, gut. Okay. Dann ich hatte es tatsächlich im Original. Also ich hatte es tatsächlich im Original. Auch mit dem Original war es natürlich immer gut, wenn man damals, das kennen ja Kinder heute nicht mehr, gab es ja in den Packungen noch so Gadgets und Spieleanleitungen, ne? Und da standen dann ja auch so Hilfen mit drin. Das gibt's ja heute alles nicht mehr. Hilfen sind ja heutzutage in einem Menü. Du spielst halt irgendwas. Und dann wird dir halt erstmal vorgekaut, ja, so und so und so ist die Steuerung. Ich meine, wie viele Spiele, und das wird jeder von euch kennen, der einen C64er, einen PC oder was weiß ich nicht was hatte, man hatte irgendwelche kopierten Spiele und es war teilweise interessanter herauszufinden, wie diese Spiele funktionieren, als man sie tatsächlich dann gespielt hat. So, weil wenn man das ist das Spiel, aber das ist ja langweilig. So. Und dann flog das schon wieder raus. Ne?
Aber es gab natürlich auch so selbsterklärende Spiele wie das C64 Masters of the Universe. Textbasiertes Spiel, das du gespielt hast, Gordon.
Ja, das war ein reines Meisterwerk, ja.
Unglaublich. Ja, ich merke schon, das Thema, das hat Potenzial. Also lasst uns doch tatsächlich mal, ihr habt schon beide jetzt gesagt, Sepp und Gordon, daraus mal ein eigenes Thema, glaube ich, machen fürs DHQ. Dann haben wir da mal ein bisschen mehr Zeit und können dann mal gerade auch in einzelne Spiele vielleicht noch ein bisschen tiefer eintauchen. Das finde ich sehr, sehr nostalgisch und sehr, sehr spannend. Gerade so Zack McCracken und Co.
Fantastisch. Eine Frage habe ich. Ein Moment, im Übrigen, liebe Zuhörer, geht gerne auf YouTube, schreibt in die Kommentare auch rein, hey, auch so Nicht-Moto-Themen mal für eine Sonderfolge oder sowas, das würde ich gerne irgendwo sehen und hören. Wir gucken schon durchaus drauf und wenn da mal sowas wie das Thema Videospiele oder keine Ahnung, eine Folge über den Gameboy und unsere liebsten Games kommt, das wird mehr als dreimal vorgeschlagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher als ein Princess of Power Hörspiel.
Ja. Aber eine Frage hatte ich jetzt noch an euch. War jetzt bei euch dreien jeweils das erste Spiel, das ihr je gespielt habt, Pong?
Nein.
Bei mir nicht.
Nee, okay.
Das erste war garantiert von irgendeinem dieser Mini-Handhelds irgendwo, wo du nur ein Spiel drauf hattest.
Ja. Nee, ich meine jetzt wirklich von der Konsole oder sowas, weil die meisten Leute wissen ja häufig gar nicht, was ihr erstes Spiel war.
Ich nicht. Das erste Konsolenspiel, das ich gespielt habe, war definitiv Miss Pac-Man für Atari 2600.
Ah, okay.
Also Pong habe ich erst danach irgendwann mal eingesteckt.
Ja, also bei mir ähnlich. Definitiv Atari 2600 und Spiele hätte ich jetzt gesagt, der männliche Pac-Man.
Mhm. Ja, mit Sicherheit. Bei mir könnte es Pitfall gewesen sein, aber beim Kumpel auf auch Atari. Aber ich kann es einfach nicht mehr sagen.
Bei mir war es nämlich auch Atari 2600 und bei mir war es Crossbow.
Das sagt mir überhaupt nichts. Aber
ich habe ganz viele Sorgen gespielt.
Das machen wir in der Sonderfolge. Die hoffen wir.
Ganz genau. So, kommen wir zur nächsten Frage und zwar vom Dominik. Er schreibt: Hallo liebes himanisches Quartett. Bevor ich meine Frage stelle, möchte ich euch ganz herzlich für eure tolle Arbeit danken. Dankeschön. Ich habe mit meinen Kindern vor kurzem die She-Ra-Serie auf Netflix angeschaut. Hier wird auf die Herkunft von Hordak eingegangen. Er sei einer von vielen Klonen von Horde Prime, der allerdings einen Gendefekt hat. Ist das die offizielle Origin von Hordak oder gibt es noch eine andere, offiziellere Herkunftsgeschichte? Macht weiter so, wie bisher, schöne Grüße und Servus vom Dominik. Sepp, das weißt du.
Ja, das ist auch wieder so ein Thema. Verschiedene Canons, verschiedene Äras und Medien, verschiedene Herkunftsgeschichten. Im Filmation Cartoon wurde das zum Beispiel mal eingeführt, dass eigentlich über so 5 Ecken es aussah, dass Hordak und Horde Prime Brüder wären. Und Hordak ist wohl der jüngere Bruder oder sowas. Daraus wurde dann in den Moto Classics Biografien auch entsprechend dann eine Herkunftsgeschichte gemacht, dass Hordak eigentlich Hector Kerr heißt. Frag nicht. Aber dass er halt der Bruder von Hot Prime ist und Hot Prime herrscht halt über das Horde Imperium. Ihr Vater hieß Horde Supreme und ja, Hordak ist halt einer der Obersten in der Horde. Das gilt heute eigentlich so ziemlich als die offizielle Version. Hordak irgendwie mit Hot Prime verwandt, entweder der Bruder oder sogar der Sohn von Hot Prime, je nach Canon, und ist der gegenwärtige Anführer der wilden Horde oder des Horde-Imperiums und als solcher ein bisschen so zu Skeletor das, was der Imperator zu Darth Vader war, denn das weiß man ja auch in der Regel. In den 80er Jahren war das Standard Origin Hordak, ist der ehemalige Lehrmeister Skeletors gewesen. Skeletor hat ihn mal betrogen oder die haben sich auseinandergelebt, wie auch immer. Und ja, in den Hörspielen kommt Hordak wieder nach Eternia und ist so ein bisschen so der Berater von Skeletor, den aber auch eigentlich hintergehen möchte. Im Filmation-Cartoon waren sich Hordak und Skeletor spinnefeind, weil eben Skeletor Hordak verraten hat, als er ursprünglich Eternia erobern wollte. Und da kann man sich auch verschiedenste Origins bei herauspicken. Also da könnten wir auch wieder eine eigene Folge drüber machen. Im Character Guide stehen ganz viele drin. Michael hat auch da wieder ein Video gemacht, die vielen Versionen von Hordak. Deswegen, Michael, ich gebe an dich weiter. Du hast vielleicht noch was besonders Spannendes gerade im Kopf darüber.
Erstmal vielen Dank für die netten Worte. Und ja, es gibt He-Man 21 zum Beispiel, hast du jetzt, glaube ich, nicht erwähnt. Da ist Hordak ja der Vater von Evelyn. So wie sich's rausstellt. Dann gibt's noch die DC-Comics, die ich ganz spannend finde. Da gibt's ja sogar einen One-Shot, The Origin of Hordak. Da ist er, glaube ich, der Bruder von Zodak, wenn mich nicht alles täuscht, doch mal. Dann gibt's noch die UK-Comics aus den 80ern. Da stammt er aus Academia. Das ist so ein Planet, der für Wissenschaft und Industrie bekannt ist. 2000X hast du schon mal erwähnt, ein dunkler Warlord. Just diese Origin, die in der Frage gestellt ist, finde ich eine der schrecklichsten Origins für Hordak, weil es ihn so beliebig macht als irgendwie Klon von Horde Prime mit Gendefekt. Also das fand ich damals, ich fand generell die Darstellung von Hordak aus dem Netflix Shira Cartoon nicht gut, aber ich freue mich für alle, denen die Darstellung gefällt, aber ich fand diese Origin einfach nicht gut mit dem, weil das Hordak irgendwie so beliebig gemacht hat. Und selbst durch die Einführung von Horde Prime fand ich damals schon problematisch, weil Hordak damals, wir kennen ihn alle von der Rückseite des Werbemagazins, als die Horde angeteasert wurde, und der war einfach der Bad Guy und da brauche ich keinen Horde Prime drüber noch. Das war schon mal problematisch, aber Sepp hat jetzt gesagt, ich habe noch einige Origins ergänzt, also da gibt's wirklich sehr, sehr viel zu Hordak. Definitiv ein vielschichtiger und spannender Charakter.
Ja, ich kann da nichts zu ergänzen. Ich glaube, damit ist die Frage auch beantwortet, oder?
Ja, sonst müssten wir wirklich mal eine Hordak-zentrale Folge machen.
Ich glaube, die haben wir. Wir haben ja mal in den 170er, 180er Folgen solche Charakterfolgen gemacht. Ich meine, eine davon war sogar Hordak. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher.
Unsere Zuhörer, seitdem gibt es ja noch mal viel mehr
Stories. Ja, natürlich. Das heißt nicht, dass wir es nicht noch mal machen könnten, aber ich meine, wie gesagt, eine haben wir auf alle Fälle schon einmal gemacht. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar vom Ronny. Und der Ronny schreibt: Hi Quartett. Überlegt ihr euch manchmal eigene Biografien oder sogar eigene alternative Intimitäten? Intimitäten? Ich wollte gerade sagen, was ist das für eine perkelige Frage hier?
Da ist er, der Freund
gerade der Leidenschaft.
Ronny, meine Güte.
Du wälzt das nicht auf Ronny ab, dass du deine eigenen Bedürfnisse hier gerade offenkundigst.
fantastisch.
An Mrs. Manuel, er muss mal wieder geknuddelt werden.
Oh Mann. So, was ist hier eigentlich los? Nochmal vorne. Also, überlegt euch manchmal eigene Biografie. Sepp, hör doch mal auf, die Kopf zu schütteln. Ich sehe das, wenn ich vorlese.
Ich übernehme mal kurz, damit der Manuel sich wieder hier auf. Hi Quartett, so. Überlegt ihr euch manchmal eigene Biografien oder sogar eigene alternative Identitäten für Figuren aus eurer Sammlung? Und falls ja, mögt ihr mal ein oder zwei davon erzählen. Michael.
Habe ich tatsächlich schon mal gemacht, und zwar habe ich mir überlegt, wie die Line wohl verlaufen wäre, wenn damals Roger Sweet nicht Webstor vor die Mattel-Bosse gestellt hätte und ihm die neue Toyline präsentiert hätte. nö, Spaß beiseite. Ich mache das tatsächlich nie. Also ich überlege mir überhaupt keine Identitäten. Ich verbringe viel genug Zeit damit, rauszufinden, was sich andere Leute für Identitäten überlegt haben zu den einzelnen Charakteren. Da bin ich voll und ganz ausgelastet, aber selbst überlege ich mir da keine Geschichten. Zielt ja so ein bisschen auf Fanfictions oder solche Geschichten auch ab. Da gibt's Leute, die das wirklich sehr, sehr gut können. Gruß an Motto Fanfiction an dieser Stelle. Aber ich überlege mir da nichts.
Ja, ich würde jetzt ja normalerweise den Manuel fragen, aber ich habe Angst davor, was er antworten wird, was der sich ausdenkt.
Nein, also ich glaube, die Frage kann ich insofern beantworten, dass ich mich Michael anschließe. Also habe ich nie gemacht. Also das ist für mich dann tatsächlich Fanfiction-Bereich. Und ich glaube, dass wir mittlerweile oder ganz besonders durch die Moto Classics mit Biografien überschüttet wurden, so skurril, wie sie auch teilweise dann auch waren mit Realnamen und so weiter. Hector, ja, oder Krass oder wie sie alle hießen. Und da habe ich keinen Bedarf dran, dass ich mir da eigene Sachen tatsächlich überlege. Wenn dann höchstens, dass ich sage, ich diese eine Biografie, die mag ich mehr als die andere von den verschiedenen Canons her vielleicht, aber eigene auf keinen Fall, nee.
Ah, Gordon, hast du dir irgendwas überlegt?
Jein. Also es gab natürlich so, weil ich ja nun nicht nur Master of the Universe hatte, sondern eben auch Knockoff-Figuren etc., Galaxy Warriors, Combo Warriors etc. Und die hatten halt teilweise ja nicht mal Namen. Naja, da war ja nicht mal ein Name drauf abgebildet, sondern die Rückkarte war einfach Pappe. So, vorne war halt irgendwie ein wichtiges Logo drauf und hinten war halt Pappe und manchmal war auf der Pappe dann so in so schwarzen Umrissen die Figuren und dann gab's einmal Pappen, waren die Figuren drauf und es standen da Nummern drunter. Ja, das ist auch geil. Ja, ich bin 481. Ja, cool. So, nee.
Also wie die Panzerknacker.
Ja, genau. Aber die haben ja später, glaube ich, bei DuckTales Namen bekommen, so weil es einfach vollkommen problematisch war. So. Und natürlich habe ich dann einige Charaktere gehabt. Also zum Beispiel, ich hatte hier von Galaxy Warriors hatte ich Thor, den kleinen Roten mit dem Helm. So. Und den habe ich zum Beispiel immer als so eine Palastwache halt genommen bei Masters. Der hatte dann auch nicht so die Mega-Hintergrundstory jetzt. Das war halt eher so, keine Ahnung, Kanonenfutter. Und ja, natürlich habe ich bei Masters mir auch eher die Charaktere rausgesucht, die ich cooler fand und die ich eher langweiliger fand, die habe ich eher so ein bisschen nach hinten gepackt und so. Aber jetzt tatsächlich irgendwie angefangen, so komplette Stories irgendwie umzudichten und dass Skeletor nicht mehr Skeletor heißt und so. Also einen festen Sitz. Also das heißt, wenn da jetzt irgendwelche Sachen waren, wie was weiß ich, keine Ahnung, ja, der heißt eben Skeletor, dann heißt er auch Skeletor, dann wird das nicht nochmal geändert, so, ne? Weil ich finde, dass, wie hieß einer von denen im Realnamen Rohrkuh oder so mit Nachnamen, ja, also das war so viel Scheiß da, was da irgendwie erzählt wurde, das ging mir auch irgendwie auf den Keks. Bei meinen Wrestling-Figuren, als dann natürlich viele Wrestler damals irgendwie weggegangen sind aus der WWF oder so oder irgendwie gar nicht mehr aufgetaucht sind, da habe ich teilweise mal einige dann umbenannt und so selbst erdachte Charaktere, wo man dann irgendwie gesagt hat, ja, okay, der kämpft jetzt da und bla und was weiß ich nicht was. Aber das war's dann auch irgendwann und irgendwann war ich dann da raus. Aber Fanfiction, Roleplaying-Games und sowas habe ich immer ganz gerne gemacht. Ich habe Fantasy-Wrestling gemacht über 13 Jahre. Also von daher, da war ich eigentlich immer, oder sogar länger, ne? Fast 20 Jahre, oh Gott. Ja, naja, also auf jeden Fall, das habe ich halt gemacht, das macht auch Spaß. Ich glaube, ich habe sogar mal eine Fanfiction geschrieben. Ich wollte die mal länger machen und hatte dann irgendwie keine Zeit. Ich glaube, ich habe das erste Kapitel oder so auf PE noch bei mir im in meiner Bio irgendwo drin oder in den Fanfictions im Kreativbereich oder so. Da habe ich mal angefangen, eine Story zu schreiben, aber auch nur mit vorgegebenen Charakteren. Also ich hatte da wenig Bock, dann irgendwie zu sagen. Also ich finde es irgendwie teilweise auch ganz nett, wenn man schon so Charaktere hat, um mit den Charakteren, die man halt hat, mal ein bisschen was zu kreieren.
Wobei du ja jetzt darauf abgezielt hast, wie du es als Kind gemacht hast. Ich habe die Frage so verstanden, ob man das jetzt noch macht. Weil als Kind habe ich das schon auch vielleicht das ein oder andere Mal gemacht, aber jetzt mache ich das überhaupt nicht mehr.
Ja, keine Ahnung. War das nur um jetzt bezogen?
Ob man sich das manchmal eigene Biografien oder sogar eigene alternative Intimitäten für Figuren aus eurer Sammlung überlegt.
Ja, ich glaube, die Frage ist zeitlos. Also vielleicht damals als auch heute, so hätte ich es jetzt verstanden.
Ja, aber damals, voll der Geiz, wir können ja über alles reden.
Aber
ja,
damals habe ich das schon auch teilweise, also Geschichten habe ich mir teilweise schon überlegt und vielleicht mal andere Identitäten als Kind, aber jetzt überhaupt nicht mehr.
Ja, Sepp.
Ja, als Kind ganz klar, natürlich gab es da Sachen, ich kann mich an die meisten auch gar nicht mehr erinnern, aber natürlich hat man auch meinen Charakter zu jemand anderem gemacht. Ich habe zum Beispiel, weil ich kaum New Adventures-Figuren hatte, aber New Adventures total mochte. Ja, im Gegensatz zu euch allen.
Aber Moment. Ich mag's
das auch.
Ich rede ja auch mit unseren Zuhörern, die jetzt gerade so überschalten. Da wurde dann halt Man at Arms zu Darius und sowas. Solche Sachen habe ich gemacht. Oder der New Adventure Skeletor war für mich der untote Skeletor, der noch weiter zusammengeschrumpelt ist. Da habe ich sogar eine Ferrero Rocher Box genommen, wo man die New Adventures Figur reinlegen konnte wie in einen Sarg und so Dinger. Sowas habe ich mir da natürlich dann überlegt. Das waren ganz viele Sachen. Aber als Erwachsener, ich würde mal sagen, Anfang der 2000er habe ich mal ein paar Fanfictions geschrieben, kann mich aber ehrlich gesagt auch kaum noch dran erinnern. Meistens ging es da auch nicht unbedingt um Herkunftsgeschichten von Charakteren, sondern dass ich dann halt eine bestehende Herkunftsgeschichte ein bisschen ausgefeilt hatte. Die gibt es auch alle nicht online. Ich glaube, das einzige Fanfiction von mir, das es online auf PE gibt, das dürfte, wie hieß es, das Herz des Amboss sein. Und das war eigentlich eher so eine Art humoristische Geschichte. In meiner Erinnerung ist sie auch noch ganz lustig, aber wahrscheinlich, wenn ich es mir jetzt anders durchlese, wird es mir nur peinlich sein. Das dürft ihr gerne entscheiden, liebe Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr es mal durchliest auf PE. Aber heute als Erwachsener bin ich eigentlich eher damit beschäftigt, mir die Sachen rauszupicken, von denen ich sage, oh, das sind gute Ideen, das sind gute Ideen, und das rauszulassen, von dem ich sage, oh mein Gott, welcher Schwachkopf hat sich so eine einfallen lassen. Also da gibt es halt leider Gottes auch einigen Kram. Also Stichwort Moto Origins Minicomics, wenn ich da mir anschaue, wie das Lemurei irgendwie in die Minicomics eingeführt wird. Gut, der hat ja nicht da mal eine richtige Biografie, sondern er wird einfach nur in die Zeit zu jungen König Randor geschickt. Das sind eher die Sachen, die mich dann im negativen Sinne beschäftigen. Und ansonsten warte ich auf sowas wie bei He-Man 21. Ich fand da die neue Biografie von Wham-Man ziemlich gut, wie sie zur Freundin von Adam geworden ist und solche Sachen. Oder bei Revelation, wenn da so ein paar gewisse Aspekte von Charakteren reinkommen, die man vorher nicht so gekannt hat, das ist dann eher meins. Ich pick mir die Rosinen raus und den Rest, den versuche ich aus meinem persönlichen Kennen zu ignorieren.
Ich habe gerade so ein bisschen schmunzeln müssen. Amboss, ja? Amboss, der Rabiator.
Sehr cool. Ja, aber natürlich, ich glaube, Amboss war mit einem Bindestrich geschrieben. Amboss, ja.
Sehr schön, sehr schön. Und eine Ergänzung noch, Sepp, das waren keine Fanfictions, die du früher geschrieben hast, das waren Thementage. Da verwechselst du, glaube
ich. Ach so, ich dachte, es war ein Toy-Humos.
Nein. Okay, kommen wir zur nächsten Frage, und zwar von Norman. Norman schreibt, in den 80ern haben meine Familie und ich oft Urlaub in Frankreich gemacht. Moto-Spielzeug konnte man da recht lange noch kaufen. Was besonders war, dass man dort bis ca. 1990 auch noch die Figuren aus den ersten Waves bekommen konnte. Es scheint mir, als ob die ersten Waves dort viel länger produziert wurden als in anderen Ländern. Oder die Toys dort waren einfach in den Läden länger vorrätig. Ist euch dazu etwas bekannt? Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder Erinnerungen vielleicht mit anderen Ländern? Gone.
Ja, absolut. Länger produziert wurden sie nicht, aber sie hingen einfach länger in den Läden. Das war halt einfach ein ganz Gang und Gäbe, gerade in Deutschland bei den größeren Supermarktketten und so, die Sachen irgendwann, wenn sie halt nicht mehr innen waren, entweder auf dem Grabbeltisch rauszuballern oder ja, wegzuschmeißen auch. Ne? Sachen flogen halt raus. Manche hatten auch Deals mit den Herstellern, dass sie Sachen wieder zurückschicken konnten für einige Ware und sonst irgendwie was. Und das gab es in diversen anderen Ländern nicht. Also ich kenne das absolut noch aus dem Spanien-Urlaub, wenn wir nach Mallorca oder so mal geflogen sind. Da gab es überall irgendwie diese kleinen Spielzeugläden oder Krimskramsläden. Die hatten dann da teilweise Actionfiguren noch hängen aus den 80s. Also ich habe da allen möglichen Kram noch gefunden. Gerade G.I. Joe-Figuren waren in Spanien im Überfluss, also wirklich unglaublich viele. Eigentlich hätte man die alle so damals mal aufkaufen müssen, weil die ja alle so umgerechnet irgendwie 3-4 Mark gekostet haben, ne? Also total gaga. Ich meine, in Italien hatte ich das jetzt auch. Der Laden hat jetzt mittlerweile leider umgebaut und die haben jetzt einmal komplett renoviert. Deswegen haben sie, glaube ich, auch ihren ganzen alten Scheiß mal rausgeballert. Aber da habe ich ja zum Beispiel die Strike Fighter gekriegt, so, ne? Diese Knock-Off-Line, diese Ableger oder beziehungsweise diese Bootleg-Line von den Exchangers. So, und die habe ich ja komplett und auch nur, weil ich das zufällig...
Erkennt sie nicht.
Wir hatten mal Thementage über Knockoffs und in den Thementagen spreche ich einmal kurz darüber. Da könnt ihr ja mal reingucken. Ich glaube, Galaxy Warriors oder sowas hieß es. Könnt ihr ja mal reingucken. Auf jeden Fall, die habe ich da tatsächlich gefunden. Und dieser Laden, der hatte alles Mögliche noch aus den 80ern. Ne? Der hatte irgendwie, und aus den 90ern, Barbies, Traummobil und was weiß ich nicht was. Und ich war, wann war ich da? 2015 oder so. Also der hatte wirklich über Jahre hinweg noch diese ganzen Oldschool-Toys. Jetzt, wie gesagt, mittlerweile, ich war dann irgendwie kurz vor Corona war ich nochmal da. Da habe ich dann gesehen, da haben sie eigentlich so gut wie alles rausgeschmissen von ihrem alten Kram und haben jetzt nur noch so ein neues Sortiment und viel Chap Mai, also so Sachen aus China, die billig produziert sind und da eben reingeschmissen wurde. Und leider ist das so eine Goldgrube, die jetzt mittlerweile versiegt ist. War ein bisschen schade, aber da war es tatsächlich also ein absoluter Standard, dass da Figuren noch rumgelegen haben aus... Die Verkäuferin sagte damals zu meiner Tante, ja, seit 1991 bin ich in diesem Laden. Seitdem stehen diese Figuren da. Und jetzt kommt er und kauft alle weg. Nicht, als soll ich welche da lassen.
Oh Mann. Ja, manchmal dauert es einfach ein paar Jahre. Ne? Also da gibt es eine ähnliche Geschichte bei dir auch, Sepp. Du wolltest auch mal was kaufen, aber das erzählen wir ein andermal, glaube ich.
Das Moto Classic Samurai 3 Pack.
Ja, aber
zwei
das war
Jahre
ja.
auf BBTS gewesen. Ein Tag, nachdem ich beschlossen habe, ich kaufe es, als ich es bestellen wollte, war es weg. Ein Tag.
Oh Mann.
Aber es war auch rabattiert, das müssen wir dazu sagen.
Ja.
Wenigstens bin ich nie auf meinen Eternia gefallen.
Das stimmt allerdings.
Also, ich finde das auch tatsächlich faszinierend. Ich glaube tatsächlich, dass heutige, sagen wir mal, Gebrauchtwaren Toy-Händler auch mitunter durch genau sowas groß geworden sind, dass sie diese ganzen Läden auch abgeklappert haben einfach. Gab es ja auch schon früher mit vielen Sammlern, aber ich habe das genauso erlebt. Ich glaube, ich habe es auch mal irgendwann erzählt, in meiner Kleinstadt, wo ich gelebt habe, in Bitburg, bin bei Bitburg aufgewachsen, bin in Bitburg geboren worden. Hat auch mehr zu bieten als das Bier, ich weiß nur nicht was. Aber, ja, okay, das war jetzt böse. Bitburg ist eine schöne Kleinstadt und hatte einen sehr schönen Spielzeugladen. Und unterhalb von dem Spielzeugladen gab es so einen Kruschladen. Man hat dort WMF-Töpfe und alles bekommen, weiter vorne. Und weiter hinten gab es dann noch irgendwie, ich glaube, ein paar Klamotten oder so Gemischtwaren und eben auch Spielzeug. Und die hatten auch jahrelang einen Dragon Walker immer noch da stehen. Mhm. Komme, was wolle. Und von der Sorte gab es ganz viele Läden. Und heute macht's mir auch immer noch Spaß. Kleiner Tipp übrigens, okay, jetzt wird's kein Geheimtipp mehr sein, aber wenn ihr irgendwo unterwegs seid in europäischen Städten, gerade in Touristädten, geht auch mal gerne in so alte, verhutzelte Kioskgeschäfte. So Zeitschriftenläden und guckt da mal ein bisschen hinter die Theke und hinter so die Auslagen. Manchmal heutzutage findet man tatsächlich noch irgendeinen Kleinteil, meistens irgendein Knockoff. Das wäre dann für Gordon interessant, weil halt natürlich die offiziellen Sachen mittlerweile zunehmend abgegrast worden sind. Aber es war früher tatsächlich einfach ganz normal, dass das Zeug, wenn das nicht irgendeinen Platz weggenommen hat, dann hing es halt. Bis es entweder verkauft wurde oder so vergammelt war, dass es weggeschmissen werden muss.
Ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass, weiß man ja mittlerweile, ich der Älteste in der Runde bin, mein Geburtsjahr, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass ich von den Sachen, die in den 90ern, 90, 91, 92, nichts mehr mitbekommen habe, weil für mich war dann vom Alter her schon Schluss. Ich habe nicht mehr nachgesucht, geguckt. Ärgert mich natürlich heutzutage. Hätte ich sicherlich noch einiges gefunden, gerade in solchen Läden, wie ihr es schon beschrieben habt. Darüber hinaus waren wir oder ich mit meinen Eltern früher, so gerade so Ende der 80er Jahre, eigentlich eher weniger im Urlaub. Und das Einzige, an das ich mich erinnern kann, war 88 sowie 89, war ich im damaligen Jugoslawien. Und dort gab es zwar kein Original Motu, aber dafür, was war es, Bootlegs dann, ne? Kann ich mich erinnern, dass ich einen Clampchamp mir gekauft habe, einen Bootleg Clampchamp, den ich dann auch irgendwann später mal an einen Sammlerkollegen verkauft habe. Aber leider war ich da, wie gesagt, auch Ende der 80er, Anfang der 90er in solchen berühmten Motu-Ländern wie Italien, Spanien und Co. leider nicht unterwegs. Schade.
Sind ja so Läden bekannt wie Lulu Berlou aus Frankreich in Paris zum Beispiel. Da, bei dem weiß ich es wirklich konkret, dass der wirklich damals in Italien und so weiter diese Läden abgefahren ist und caseweise das Zeug gekauft hat. Gibt's ja viele Bilder mit kistenweisen Laser Power He-Man, Laserlight Skeletor. Wie der Sepp schon gesagt hat, viele dieser Läden, die dann schon sehr, sehr lange dabei sind, haben da wirklich zu günstigen Preisen Figuren gekauft, die sie dann einfach liegen haben lassen und später wurden sie dann halt dementsprechend teuer. Kleine Ergänzung vielleicht noch meiner Meinung nach zu dem, was Gordon gesagt hat. Es gibt schon auch Länder, ich glaube die Firmen oder die Figuren, die in Spanien produziert wurden, die wurden etwas später produziert als die Figuren in Frankreich zum Beispiel. Also deshalb kamen die etwas später. Oder da war von uns wahrscheinlich kaum mal jemand in Südamerika. Top Toys hat auch noch sehr, sehr lange produziert. Viel, viel länger als teilweise als die als hier in Frankreich, in den USA, Mexiko und so weiter. Da wurde teilweise auch noch länger produziert und waren aber dann teilweise natürlich auch die späteren Waves, also nicht die ersten Waves, von denen in der Frage die Rede ist. Das hat mit Sicherheit den Grund, dass die nicht aus den Läden genommen haben. Aber ich sehe es ähnlich wie der Manuel, da damals hätte man mal schon so weit denken müssen, das Zeug aufkaufen und sich eine schöne Sammlung zusammentragen, aber meine Güte, das weiß man halt nie.
Ja.
Und so ist es halt jetzt, aber
wahrscheinlich hätten wir dann heute aber auch nicht denselben Spaß an den Sachen.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Ja, vermutlich. Also bei uns war jetzt vor wenigen Tagen großer Flohmarkt hier im Dorf. Ich bin drüber gelaufen und man hat immer so 0,1% Hoffnung, dass da irgendwie ein Eternia steht und keiner weiß, was es ist. Und dann wahrscheinlich 50 Euro dran steht und ich dann vermutlich hingegangen wäre und der sagt, 50 ist aber teuer. Also für 30 würde ich es nehmen. naja.
Nimmst für 40? Na dann nicht.
Genau.
Ja, das ist natürlich auch der Nachteil der heutigen Zeit. Gerade Flohmärkte, das wäre auch wieder ein Thema für sich, aber ich bin immer gern auf Flohmärkte gegangen. Jetzt letzten Sonntag war bei mir hier in Orten Flohmarkt, der war auch gar nicht verkehrt, aber Nerdkram für die, was sind wir Generation X-Fuzzis wie uns? Vergessen, weil halt mittlerweile jeder eigentlich Bescheid weiß. Die Leute, die es nicht Bescheid wissen, sind vielleicht unsere Eltern und da gehen die eigenen Kinder dann hin und plündern die Dinger und sagen, ah, das verkaufe ich auf eBay und das schon seit langer Zeit. Und Händler grasen auch die Flohmärkte ab. Du hast heute eigentlich nur noch geringe Chance, mal irgendwas zu finden. Oder zumindest bin ich halt nicht derjenige, der dann sagt, oh ja, da ist ein Mantenna mit abgeschrabbelten Augen und mit lockeren Beinen, den hole ich jetzt einfach mal mit, weil es Mantenna ist. Ja. in früheren Zeiten, aber Anfang der 2000er, wäre sowas wie das mit dem Eternia durchaus noch möglich gewesen. Da hat meine Frau Inserate in Ingolstadt gemacht, Suche Masters of the Universe unter anderem, da hat sich dann wirklich eine Frau gemeldet, deren Sohn lauter Toys hatte. War leider eine sehr tragische Geschichte. Der Sohn ist viel zu früh gestorben, aber hat deswegen auch alles an Toys gehabt und auch unter anderem Eternia. Und das wurde dann mitgenommen. Das hat meine Frau dann damals zur Finanzierung vom Studium tatsächlich dann weiterverkauft. Mhm. Und später, weil ich dann immer gesagt habe, ich hätte es ja gern gehabt, aber wusste, die Frau braucht das Geld, lass die das mal machen. Wollte aber immer gern Eternia. Da habt ihr immer so genau das, was Gordon gesagt hat und Manuel gesagt hat, dann auch irgendwie gesagt, ja, irgendwann findet man vielleicht in dem Eck mal was. Und vielleicht mal auf dem Flohmarkt, wenn da jetzt das Eternia stehen würde, wie Michael dann auch gesagt hat, für den Fuffi nehme ich es mit. Ist halt nie passiert, bis sie es mir dann genau deswegen geschenkt hat, damit ich um Himmels Willen wahrscheinlich aufhöre, die ganze Zeit zu sagen, oh, vielleicht auf dem Flohmarkt. Aber auch so ein Bravestar-Promo-Pack hat man dann wirklich mal gefunden.
Krass.
Das war halt schon krasse Zeiten in den 2000er Jahren noch.
Ja, aber weil du gerade Eternia erwähnst, unsere nächste Frage, die zielt tatsächlich auf Eternia ab, wenn ich sie vorlesen darf. Und zwar schreibt der Falafelpapst, also ein unfassbar geiler Name, muss ich jetzt immer sagen.
Genial.
Ja. Hallo, liebes himanisches Quartett. Gibt es in den 80er Jahren eine offizielle Möglichkeit, das Eternia Playset mit Castle Grayskull und Snake Mountain zu einem noch größeren Set zu verbinden oder war ein Verbindungsset geplant? Auf dem Boxart wird dies ja angedeutet und ich meine vor Jahren diesbezüglich mal ein Foto gesehen zu haben. Bleibt wie ihr seid. Liebe Grüße vom Falafelpapst. So, Sepp, du weißt, ich habe als Kind Eternia gehabt, natürlich Snake Mountain und Castle Grayskull auch. Ich habe es nie verbunden. Wenn du mir jetzt sagst, ich hätte das verbinden können, dann war meine Kindheit umsonst. Sepp, bitte.
Tja, da hat der Manuel wohl nicht richtig hingeguckt. Nein. Es gab keine richtige Verbindung dran. Natürlich kann man die alle beieinander hinstellen. Und es gibt ja auch diese braune Brücke, die kurioserweise nicht beim Origins Eternia Set dabei zu sein scheint. So ein brauner Steg, der vom Central Tower zum Grayskull Tower geführt hat, den hätte man natürlich auch vom Grayskull Tower zu Castle Grayskull leiten lassen können und sowas, aber es gab keine richtigen Verbindungsstücke. Ich wüsste auch nicht, dass es in Planung gegeben hätte, womit man das beides hätte kombinieren können, weil was hätte das sein sollen? Ein Stück Pfad, das man dann irgendwie zusammen tackert irgendwie an die Bogen. Es ist nicht auszuschließen, dass es vielleicht mal bei Mattel irgendwelche Pläne gab, das noch besser zu verbinden durch irgendwelche Extrasets. Gerade hat, glaube ich, Michael der Eternia Dead, war das doch, der da was aufgekauft hat?
Der Motu Joe heißt der.
Motu Joe hieß er. Da hat jemand ganz viele Konzeptzeichnungen aufgekauft, die er mal durchforsten wird. Und vielleicht findet sich da noch irgendwas dabei. Aber ich wüsste nichts davon, dass das offiziell mal irgendwie geplant war. Und wie gesagt, also die Eternia-Türme selber, die sind schon so gemacht, dass man auf verschiedenen Wegen von einem zum anderen Turm kommt. Aber die direkte Verbindung mit den alten Playsets war nicht dabei geplant. Es war eher immer so ein bisschen werbemäßig dargestellt, dass natürlich Castle Grayskull unweit des Grayskull Towers steht und Snake Mountain unweit des Viper Towers.
Es ist aber in dieser Frage auch erwähnt, es gibt meiner Meinung nach tatsächlich ein Bild, wo so eine Art Unterbausatz da ist, so ein Diorama, das ist vor nicht allzu langer Zeit aufgedacht. Ich müsste das, glaube ich, sogar noch irgendwo haben. Ich weiß aber nicht, ob das was Offizielles war, aber es wurde zu dieser Zeit, als dieses Foto rauskam, spekuliert, dass das wirklich damals geplant war. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. In der Anleitung von Eternia ist ja in einem Bild zu sehen, da sieht man Eternia in der Mitte und links Castle Grayskull, rechts Snake Mountain. Und da ist wirklich Castle Grayskull mit dem Grayskull Tower verbunden durch ein Stück, aber das ist halt auf dieser Skizze drauf. Und im US Motu Comic wird gezeigt, dass es eine Verbindung gibt von Castle Grayskull zu Eternia, aber ob das wirklich dann letztendlich so geplant war, schwer zu sagen. Es wird gerade ein Bild eingeblendet, da sieht man so ein Verbindungsstück. Ich meine, dass da noch ein anderes Bild mal gab, wo wirklich so ein Unterbau auch wirklich da war, wo man es draufstellen konnte und somit verbinden.
Ja, also dieses Verbindungsstück, das man jetzt gerade im Bild sieht, das ist genau das, was ich gemeint hatte. Die braune Brücke, die eigentlich vom Grayska Tower zum Central Tower geht, die kann man natürlich auch rüberspannen, was aber nicht so richtig feste ist. Und genauso die Brücke, die eigentlich im hinteren Teil dafür sorgt, dass man quasi hinten in den Central Tower reingehen kann, die kann man auch beim Viper Tower irgendwie daneben stellen und zu Snake Mountain führen lassen. Das ist halt alles ein bisschen Chaps. Ich muss zugeben, Michael, ich habe nicht dieses Konzept oder Bild gesehen, das du erwähnt hast mit dem Unterbau. Deswegen kann ich nicht beurteilen, ob es wirklich offiziell ist oder nicht. Müssten wir mal in der kommenden Folge nochmal bringen. Fände ich interessant, aber ja, theoretisch möglich, aber müsste man tatsächlich genau gucken, ist es fanmade oder nicht.
Ich such's mal raus, weil ich glaube, dass es schon also wirklich ein Originalbild von damals war. Also keine Konzeptzeichnung, sondern wirklich eine Fotografie. Mhm. Aber ich such's mal raus.
Ja, also super. Ich meine, dieses Bild, deswegen habe ich es gerade nochmal rausgesucht, das war eins, was eine ganze Weile lang irgendwie durch amerikanische Foren gegeistert ist und so weiter und so fort, wo sie dann auch immer meinten, ja bla, aber ich habe mir das auch immer angeguckt und habe halt auch nur gedacht, ey, das Ding ist da nur oben drauf gelegt, das ist überhaupt keine Vorrichtung, ey. Ja. Da kannst du jedes andere Teil auch nehmen. Was ist das denn für ein Quatsch? Also da hätte ich tatsächlich wieder mehr Interesse an deinem Bild, Michael, wenn da wirklich irgendwie was modelliert worden ist und so, ne? Oder es war das so ein Teppich wie dieser Teppich bei Grayskull.
Nö, das war, glaube ich, das war schon was Modelliertes. Ich kann okay. Das, wenn ich finde, kann ich es auf CD brennen und wenn ihr für 20 Euro könnt das gerne haben dann.
Wir können das sonst auch tauschen. Ich habe da noch eine ziemlich begehrte mit so einem Riesendinosaurier.
Ah, cool. Ja, da können wir drüber reden, ja?
Ja. Also ich finde den Gedanken schon sehr interessant, die Dinger verbinden zu können. Natürlich die Monorail wäre da vielleicht für prädestiniert gewesen, aber klar, da spielt die Physik natürlich eine Rolle. Die Dinger dürfen nicht durchhängen. Wenn die Bogen natürlich eine gewisse Spannweite in Summe dann haben und sowas alles dann da. Aber ja, ich habe das tatsächlich...
Denkst du dir jetzt gerade eine Geschichte eines Ordnungsamt-Mitarbeiters in Eternia aus? Nee, also King Randor, das mit der Monorail, das geht nicht. Die darf nicht durchhängen. Wenn direkt sterben Eternianer. Also das genehmige ich ihnen nicht.
Im Übrigen, Michael, ich habe mir das nochmal schnell in der Anleitung angeschaut, wenn Eternia das gemeint hat. Auch das ist von der Optik her eher vergleichbar mit diesem braunen Brückenübergang, den wir vorhin gesehen
haben. Ja, okay.
Nur, dass er in der Anleitung nicht irgendwie an der Seitenmauer einfach endet, sondern in den großen Turm von Grayskull rübergeht. Das könnte schon irgendwo vielleicht so gedacht gewesen sein. Naja.
So, so viel mal zu Eternia. Vielleicht abschließender Gedanke noch. Ich glaube, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass sich das der ein oder andere Fan gewünscht hat. Hier sehen wir das Eternia von Mega. Ob das, wenn jetzt da tatsächlich noch so Ergänzungssets dann kommen, tatsächlich dann auch mit dem Mega Castle Grayskull und Mega Snake Mountain irgendwie verbunden werden können. Weiß ich nicht, wie wir das damals, was wir da damals so gesagt haben. Fände ich aber grundsätzlich einen interessanten Gedanken.
Oh, ich sehe schon, ich glaube, da müssen wir wieder um die Wette bauen, Manuel.
Willst du wieder verlieren oder was?
Wenn dann nur gegen den Michel.
Ja, okay, aber ist egal. Du verlierst. Darum geht's.
Ziel ist es, dass Sebastian nicht gewinnt. Das ist schon Manuels Erfolg.
Dann nehmen die sich das Beispielbild, was wir gerade eben hatten von Mega, und dann sind die Verbindungsstücke einfach zwei Zweierzwanziger, so. Die
man dann ja, genau, fertig.
Für 50 Euro.
Okay, so, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar vom Peter. Der Peter schreibt, liebes himanisches Quartett, in Folge 245 habt ihr unter anderem darüber gesprochen, dass wir nach 2000X nun mit den Origins und Masterverse bereits das zweite Relaunch der Masters miterleben. Aus meiner Sicht war der aktuelle Relaunch der Origins zwar erfolgreicher, aber wichtiger empfand ich eher 2000X. Welche der beiden Relaunches war aus eurer Sicht der wichtigere? Liebe Grüße und macht weiter so. Ja, Gordon.
Classics. war der wichtigere Relaunch in meinen Augen. Also 2000X, klar, war super cool, hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe übrigens witzigerweise am letzten Wochenende einen Auftritt gehabt und saß da mit einigen und dann sagt plötzlich einer, sag mal, in den 2000ern, da gab es doch auch eine Master-Serie, oder? Die fand ich eigentlich ganz gut. Lief die nicht auf RTL 2? Ja, geil, endlich mal jemand, geil, dass sich mal jemand an die erinnert und nicht an die andere. So. Ich glaube tatsächlich, also zumindest von dem Umfang, den wir letzten Endes bekommen haben, ist der Classics Relaunch in meinen Augen, wo man dann ja auch wieder mehr zum klassischen Look hingegangen ist. Man hat sich wieder an den alten Designs orientiert. 2000X hatte ja viele neue Designs. So, man hat zwar die Charaktere erkannt, aber sie waren halt einfach neue Designs. Und ich finde irgendwie, Classics war eigentlich der Relaunch wieder so zu diesem alten Design, wie der He-Man mit der anderen Frisur und keine Ahnung so. Und dann eben vom Umfang her, dass wir so viele Charaktere da bekommen haben, die auch dem Vintage-Stil einfach so entsprochen sind, sehe ich persönlich den Classics-Relaunch als mit einem der wichtigsten an für das, was wir heute haben.
Ja, also der Fragesteller hat es jetzt zwar nicht ausdrücklich erwähnt, eventuell sieht er als Relaunch nur Artikel in dem Einzelhandel. Das weiß ich jetzt nicht so, ist mal eine Mutmaßung, aber ja.
So hab's ich auch aufgefasst, also wirklich dieses groß angelegte mit Begleitmaterialien, sei es Cartoon, Werbemagazine, alles drum und dran und dann halt eben auch wirklich im Einzelhandel. Von dem her gebe ich dir aber schon recht, Gordon, dass die Classics natürlich enorm wichtig waren, auch gerade halt auch für die Sammler. Aber wenn ich jetzt die rauspicke, quasi diese zwei großen Relaunches im Einzelhandel. Nehmen wir mal die Toys R Us 2-Packs bei den Classics raus, weil die sind ja dann doch eher gefloppt auf relativ schnell. Was da wichtiger ist, 2000X oder Origins, finde ich persönlich sehr schwer zu sagen. 2000X war damals halt aus meiner Sicht extrem wichtig, weil es einfach sehr, sehr viele Leute wieder zum Sammeln gebracht hat. War danach bei den Origins auch so. Aber da war halt die Hochzeit der Foren dann auch. Planet Eternia dann auch. Man hat sich im Kelder Day getroffen. Also das war hat ein sehr verbindendes Element gehabt. Der Erfolg bei den Kindern war so lala natürlich, aber gerade für die Fans- und Sammlerszene war der 2000X Relaunch schon sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht. Es gab natürlich davor auch schon Sammler, die vor allem im Vintage-Bereich unterwegs waren. Und da kehrt ja alles wieder. Da gab es damals die Auseinandersetzung zwischen Vintage und 2000X. Viele der Vintage-Sammler fanden 2000X blöd, weil das halt dieser überstilisierte Look da war, der Anime-Look. Und da ging es ja da schon immer hoch her. Dann zwischen 2000X und Classics und jetzt Origins sind natürlich auch voll dabei. Die haben halt enorm profitiert von der ganzen Corona-Geschichte, meiner Meinung nach, weil da halt einfach die Leute wahnsinnig viel Zeit hatten, weil es eigentlich vom Sammeln her das Alter besser gepasst hat, wie mit Anfang 20, wie wir zur 2000X-Line waren. Da gab es natürlich auch einige, aber da waren die Interessen doch teilweise noch anders gestreut. Aber jetzt, so viele sind gesetzter, so Ende 30, Anfang 40, oder noch ein bisschen älter und haben dann halt
ihre Midlife Crisis.
Genau, und haben dann halt wieder diesen ultimativen Nostalgie-Flash gehabt mit den Origins, weil die halt auch auf das voll abgezielt haben. Das war bei den 2000X-Figuren nicht so, deshalb finden ja auch viele Vintage-Puristen, die es ja oftmals so gibt, die wirklich nur Vintage über alles stellen, auch die Origins trotzdem ziemlich gut, weil halt da wirklich sehr viel kopiert wird von der Vintage-Line. Die hätten es am liebsten, oder viele hätten es da ja am liebsten noch originalgetreuer. Wir haben über die Action-Feature Mix-and-Match-Geschichte schon gesprochen. Aber ich finde es, um es zusammenzufassen, sehr schwierig zu sagen, dass das eine oder das andere wichtiger war. Ich glaube, dass beides für die Zeit, in der es rauskam, sehr, sehr wichtig war. Erfolgreicher war vielleicht oder ist momentan meiner Meinung nach schon noch, sind schon die Origins noch. Aber wie das jetzt weitergeht, wird sich dann zeigen, wird in 1, 2, 3 Jahren ganz interessant sein, wie man darüber spricht dann und die zwei großen Relaunches vergleicht. Aber ist definitiv ein spannendes Thema.
Ja, du sagst gerade einen guten Punkt bei den Origins. Die Origins laufen gerade noch. Deswegen ist es immer schwer, dort zu sagen, was ist der wichtigere Relaunch gewesen, solange man nicht aus der Ferne heraus das beobachten kann. Das ist genauso wie mit so Top-10-Listen, wer war der erfolgreichere Bundeskanzler oder sowas. Und dann sieht man das halt immer innerhalb von einer gewissen Ära dann zurückblickend. Und je weiter man von etwas entfernt ist, desto besser sieht man die langwierigen Folgen von Entscheidungen. So ähnlich ist es halt auch bei Masters. Bei 2000X hat man schon aus heutiger Sicht gesehen, welche Entscheidungen von damals durchaus wichtig waren, welche Aspekte wichtig waren. Lass es mal inhaltlich gewesen sein oder auch konzeptionell. Bei den Origins werden wir das später mal sehen, wenn man später irgendwie feststellen wird, dass eigentlich Masters immer diesen klassischen Look irgendwo so zumindest in den Verpackungsdesigns braucht und der Rest funktioniert dann schon irgendwie, egal was gemacht wird, dann kann es durchaus auf den Origins basieren. Die Origins können wir auch später vielleicht sogar mal als die Toyline sehen, die das richtig gemacht hat, was bei 2000X falsch gemacht wurde, nämlich Varianten. Es wird immer über viele Varianten gemotzt. Ich möchte nicht den träufigsten He-Man haben, aber man kann aktuell nicht bestreiten, dass wir aus unserer Perspektive meistens sinnigere Varianten von den Charakteren bekommen haben bisher als bei 2000X, wo man halt dann auch mal einen Martial Arts He-Man bekommen hat oder den Shield Strike He-Man, wo man heute irgendwie sagt, oh, okay, bisschen strange. Aber auch das muss man später mal begucken. Kann später auch sein, dass man bei den Origins sagt, ah, war schon viel Filmmaterial dabei. Erfolgreicher. Ja, klar, Origins. Alleine schon, weil bei 2000X der Relaunch viel größer angelegt war. Multimedial, Cartoon Network etc. Pipapo. Was glaubt ihr, was da an Budget alles reingehauen wurde? Dagegen gibt es bei den Origins eigentlich nur die Toyline. Es gibt kein begleitendes Serien- oder Filmmaterial gerade dazu. Es werden Bücher zwar natürlich gemacht und andere Merchandise-Artikel, aber das natürlich dann halt auch durch die entsprechenden Lizenznehmer, die dann dafür Geld abdrücken. Und wir haben den großen Vorteil jetzt natürlich gehabt, ihr habt es schon gesagt, wir sind jetzt halt alle zwischen 35 und 55. Das sind schon 20 Jahre Unterschied, aber wir sind halt alle in einem Alter, wo die meisten halt schon gesetzt sind und durchaus auch das Budget erübrigen können, was das Zeug kostet und da ordentlich reinpumpen können. Und wir hatten jetzt Covid. Das hat den gesamten Markt nochmal richtig angekurbelt gehabt, weil die Leute einfach so viel Geld hatten und nicht in Urlaub gefahren sind, nicht irgendwo draußen waren und das irgendwo ausgegeben haben, sondern haben dann halt einfach irgendwelche Toys bestellt und dafür für sich Masters wiedererkannt. Dieser Effekt, der ist mittlerweile nicht mehr so wirklich vorhanden, weil wir haben keine Pandemie und nichts mehr und deswegen werden wir sehen, wie das mit Toys weiterlaufen wird. Wichtig ist jeder Relaunch für sich gewesen. Wir hätten ohne die 2000X-Sachen nicht die Moto Classics bekommen. Wir hätten ohne die Moto Classics nicht die Moto Origins bekommen. Oder sagen wir mal so, ohne die Moto Classics hätten wir nicht die Vintage Collection von Super 7 bekommen. Ohne die hätten wir nicht die Moto Origins bekommen. Baut alles irgendwo ein bisschen aufeinander auf. 2000X war aus meiner Sicht tatsächlich sehr wichtig in der Hinsicht, weil wir halt seitdem, muss es leider sagen, Flop der New Adventures Anfang der 90er, Ende der 80er halt fast 10 Jahre lang kein Masters mehr gesehen haben. Das hat nochmal eine große Breitenwirkung gebracht, auch wenn 2000X für sich eigentlich gefloppt ist, hat das aber He-Man nochmal in das Gedächtnis von uns und von vielen anderen Leuten aus unserer Generation hereingetragen, wodurch auch die Offenheit bestanden hat, die Moto Classics zu machen. Und Gordon hat absolut recht, die Moto Classics waren auch sehr wichtig, prägen alleine gestalterisch bis heute noch die Toys. Wir sehen wirklich Designentscheidungen und Ideen, die damals bei den Moto Classics zum ersten Mal eingeführt wurden, die wir heute bei Figuren übertragen sehen können. Die Masterverse klauen klauen, nicht im negativen Sinne, aber es wird immer wieder was übernommen, auch bei den Origins. Trotzdem war Moto Classics eine sehr erfolgreiche Nischen-Toyline, weil das innerhalb einer kleinen Bubble stattgefunden hat. Auch da gab es ein One, aber es war halt trotzdem bei Weitem nicht in der breiten Wirkung wie die Origins. Und deswegen sind die Origins auch wieder wichtig, denn die haben nochmal Masters of the Universe eine breiten Wirkung verschafft, wie sie zuletzt wahrscheinlich vor circa 20 Jahren stattgefunden hatte. Classics fand alles in der Sammlerblase statt. Origins fand so viel unter Casuals statt, unter Leuten, die gesagt haben, ich habe seit der Kindheit nichts mehr von He-Man mitgekriegt. Die haben nicht gewusst, was es schon alles seitdem gab und sind jetzt wieder drauf. Netflix-Serien etc. pipapo. Ist halt doch alles gar nicht so ohne, was wir jetzt halt seit 2019 erlebt haben. Wichtiger, glaube ich, ist da ein bisschen die falsche Frage.
Wobei man vielleicht dann auch in dieser Hinsicht ergänzen könnte, zu dem Relaunch jetzt mit den Origins, das ist jetzt halt auf die Origins bezogen, aber wir haben ja jetzt eigentlich von Mattel, oder hatten drei, vielleicht sogar 4 Lines gleichzeitig. Das gab es ja damals bei 2000X nicht so. Jetzt haben wir Origins, jetzt haben wir Masterverse, He-Man 21, das halt einfach leider nicht so gut gelaufen ist, und Mega Constructs. Also diese 4 großen Geschichten stellt's natürlich breiter auf. Geld ist mit Sicherheit damals in den 2000ern, bei 2000X mehr reingeflossen, weil es halt voller Fokus auf eine Line war, Cartoon im linearen Fernsehen und nicht eben auf Netflix, von dem her schon, aber es ist eigentlich jetzt wesentlich breiter aufgestellt und versucht mehr abzugreifen.
Absolut, das ist ja das, was wir schon zum Anfang von diesem Ganzen mal geredet haben, wo ich dann gesagt habe, ich finde das richtig, dass sie es auf Multi-Channel-Basis machen. Wir haben heute nicht mehr eine heterogene homogene Sammlerschaft, wir haben nicht mehr eine homogene Bevölkerung. So wie es halt immer mehr Parteien gibt, ist es auch richtig, dass man immer mehr verschiedene Sachen für verschiedene Bereiche oder verschiedene Kundengruppen, Käuferschaften aufbereitet. Was davon am Ende hängen bleibt, was erfolgreich ist, zeigt sich dann. Aber etwas auf eine Karte zu setzen, das war bei 2000X wahrscheinlich leider der Fehler, auch wenn es gut gedacht war, von den Ideen her. Deswegen finde ich das auch bei He-Man 21 ganz spannend. Wir warten ja immer noch drauf. Wird jetzt bekannt gegeben, dass die Serie wirklich weitergeht, wie es jetzt zuletzt hieß, und toi, 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 ich hoffe es, weil die ist entweder unterschätzt oder sie ist einfach generell besser, als mancher denkt. Und das könnte tatsächlich, wenn wir in 10 Jahren nochmal drüber reden, sogar das gewesen sein, von dem wir dann sagen, das war sogar noch wichtiger vielleicht als Origins. Origins ist jetzt vielleicht insofern wichtig, weil da die dicke Kohle reinkommt. Aber wie sieht es mit der Zukunft aus? Wir werden immer älter. Wird Masters immer nur mit unserer Generation behaftet bleiben, bis wir irgendwann sagen, oh ja, jetzt ist der Toyroom voll und mein Enkel, der braucht ja auch ein bisschen was fürs Studium, jetzt lasse ich den alles verkaufen. Oder werden halt, so wie es jetzt auch schon stattfindet, tatsächlich auch unsere Kinder weiterhin was mit Masters anfangen können. Und vielleicht, wenn die erwachsen sind in 10, 20 Jahren, dann damit auch noch was weitermachen, das vortragen und diesen Brand halt über Generationen hinwegtragen, wie es mit anderen Dingen auch stattgefunden hat. Wenn ja, könnte vielleicht He-Man 21 am Ende das sein, wo viele dann sagen, ja, wir haben die Kraft und das war geil und so. Wir wissen es nicht.
Spannend, ja, tatsächlich. Also ich stimme da euren Argumenten zu. Sepp, du hast es, glaube ich, gesagt, jeder Relaunch war für sich wichtig, genauso sehe ich das auch, und ich denke gerade so 2000X hat für viele wie uns damals, wo wir 20 plus Jahre alt waren, He-Man vielleicht nochmal zurückgeholt ins Gedächtnis. Vielleicht sind wir deshalb heute noch Fans, das, was vielleicht nicht passiert wäre, wenn wir dann erst, sag ich mal, 2019, 2020 über die Origins wieder von He-Man erfahren hätten, wenn es wohl dazu gekommen wäre ohne 2000X. Und dass du dann hättest vielleicht gesagt, oh, He-Man kenne ich noch vor 40 Jahren, aber jetzt bin ich zu alt, um mich da wirklich wieder mit zu befassen. Also das mit Sicherheit irgendwie hängt das alles kausal irgendwie miteinander zusammen. Und jedes Ereignis ist für sich da wichtig und hat uns letztendlich dahin geführt, wo wir heute stehen. Aber unterm Strich, auch das hast du gut zusammengefasst, Sepp, haben wir natürlich bei He-Man das Generationsproblem. Es sind immer wir, nach wie vor, Generation X, die sich dann mit Moto befasst. Und es ist sehr, sehr wichtig, wenn Moto weiterleben soll, dass jetzt irgendwann mal eine neue Generation kommt. Und vielleicht tatsächlich durch He-Man 21. Wer weiß.
Das ist nur noch ganz kurz was von mir. Das ist vielleicht auch der Punkt, an dem ich sagen würde, 2000X war auf jeden Fall zumindest eine der wichtigsten Dinge, weil das hat uns ein bisschen aus diesem 80er-Jahre-Camp herausgeholt. Egal, wie sehr man die Filmation-Serie liebt, man sieht also aus heutiger Sicht, wenn man sich neutral betrachtet, die Schwächen dabei, die Animationen, die waren schon Mitte der 80er eigentlich outdated, viel Recycling gemacht. Auch wenn geile Stories dabei waren, aber es ist halt vielen Leuten im Gedächtnis geblieben, dass das schon eine campy Show oft auch gewesen sei. Und die Moral und alles, das ist halt schon nicht umsonst Urgrund für viele, irgendwie dann Witze drüber zu machen und lustige Memes zu machen. 2000X hat das Ganze natürlich nochmal von der Altersstufe etwas hochgepusht, etwas reifer gemacht, was wir natürlich auch bis heute deswegen auch feiern, weil es ernstere Geschichten waren, Herkunftsgeschichten waren, und hat da vielleicht auch für die ganzen nachfolgenden Brands gezeigt, was das Potenzial bei den Masters ist. Insofern, ja, 2000X definitiv hätten wir nicht missen dürfen.
Ja, so viel mal zu den Hörerfragen. Meine Güte, ich habe jetzt gar nicht gezählt. Wir waren jetzt einige Fragen dabei gewesen. Vielen, vielen Dank. 8 für die 8 Stück, unglaublich. Vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Und ja, wir sagen es in jeder Sendung. Und ich sage es natürlich heute auch. Bitte schreibt uns weiter eine E-Mail an quartett@planeteturnia.de. Der Sepp freut sich. Er liest sich natürlich alles durch und damit ein bisschen Glück landet dann deine Frage, vielleicht auch deine, Michael, wer weiß, in einer der nächsten Sendungen.
Hoffentlich.
Ja. Unfassbar. Ja, wir haben heute eine tatsächlich etwas kürzere Sendung, aber wir haben es anfangs schon gesagt, wenn du das heute dir anschaust, vielleicht am 14. Juli, in 7 Tagen, also am 21. Juli, da werden wir sicherlich nicht mit 90 Minuten aus der Sendung rausgehen. Unwahrscheinlich, denn dort ist die San Diego Comic-Con quasi, ja, das Highlight des Jahres und wir sind schon sehr gespannt, was Mattel auf seinem Panel, was ja während der Live-Sendung vom DRQ am 21. dann stattfindet, und wir werden dann direkt dann live auch drüber sprechen. Ja, so viel zur heutigen Sendung. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir hier wieder Zeit miteinander verbringen konnten. Vielen Dank fürs Zuschauen und auch fürs Zuhören. Und natürlich auch vielen Dank für deine Daumen nach oben und natürlich auch dein Abo auf YouTube. In diesem Sinne, wir sehen uns am 21.07. live zur SDCC. In diesem Sinne, mach's gut, tschüss und bis dann.
Ja, Manuel hat es im Prinzip schon gesagt, wieder viele interessante Fragen dabei. Bei manchen Fragen könnte man wirklich ausschweifen bis in sämtliche Details, gerade so Off-Topic-Geschichten auch, wie bereits erwähnt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr da gerne sehen würdet. Ist auch mal ganz interessant, über andere Sachen zu sprechen, sei es Computerspiele oder was auch immer. Bravestar Special ist ja nun abgehakt. Freue ich mich schon drauf und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, Manuel hat schon gesagt, lasst ein Abo da, macht den Daumen hoch. Ich habe gesehen, auf YouTube haben wir jetzt 5400 Abos. Vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Treue, hey, die schon lange abonniert haben. Und vielen Dank für euren Enthusiasmus, die abonniert haben. Wir bemühen uns weiterhin, unter anderem eben mit unserer 250. Folge, die San Diego Comic-Con lastig sein wird und wahrscheinlich irgendwo das Potenzial hat, die längste Folge des Jahres zu werden. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Wir sehen uns in diesem Sinne. Tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja. Finally, unter 2 Stunden. Keine Angst. Das wird nicht so schnell passieren und der Film kommt auch trotzdem weiterhin nie. Ja, also lasst euch auch nicht irgend so einen Quatsch da wieder einreden, weil jetzt Adam nie mal wieder irgendwas gesagt hat. Ne? Gott sei Dank hat ihn da mal ein Journalist klargestellt, was für ein Quatsch er da immer erzählt. Der Peter. Ja, also ich freue mich natürlich auch aufs Computer Special, absolut. Also da bin ich jetzt schon Feuer und Flamme für. Ich habe ja auch noch ein Let's Play in der Pipe, wo es um auch einen alten NES-Titel geht, allerdings mit einem Masters-Mod. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall dann auch die Tage oder Wochen oder wann auch immer das kommt, könnt ihr euch da mal reinziehen, da freut ihr euch sicherlich. Und ich hatte ja mit dem Peter, der hier die letzte Frage eingeschickt hatte, hatte ich ja noch so ein bisschen länger auf Facebook diskutiert. Der hatte da nämlich auch die Umfrage gemacht in einer Masters-Gruppe und deswegen schrieb er ja halt hier in der Frage, er empfand 2000X wichtiger. Und das war aber für die anderen Leute in dieser Gruppe offensichtlich nicht so. Denn die hatten dann irgendwie knapp das Rennen so, ja, war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber 2000X hat halt knapp verloren gegen die Origins. Und dann sagte er zu mir, ja Gordon, du hättest ja auch mal abstimmen können, ne? Dann hätten 2000X vielleicht gewonnen. Und da habe ich gesagt, hä? Ich war Wähl.
Hm. Oh. Hm. Oh. Oh.
Oh. Okay.
Tschüss!
Okay.
Oh.
Tschüss, jawohl! Tschüss!
Das Hemanische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de.